Heute ist einmal gemütlich, sage ich da. Ja, wenn ich so richtig, wenn ich so richtig hingelegt. Aber das ist ganz wichtig, weil heute ist der erste Tag seit wahrscheinlich ungefähr 3 Monaten, den ich Jeans trage. Also das heißt, der Ernst des Lebens beginnt wieder. Also bei mir so, wenn ich wieder Jeans anziehe nach dem Sommer, dann ist vorbei, weil dazwischen gab es nur kurze Hosen und diese Stoffdinger da so. Aber mir ist meine letzte Stoffhose, die ich jetzt so quasi zum Abschluss des Sommers auf Urlaub am Wochenende getragen habe, diesmal zerrissen. Bei waghalsigen Klettermanövern.
Tatsächlich?
Das ist kein Scherz. Wirklich, innen zerrissen, weil in einem Video auf Instagram hat es Thomas Seidel richtig angesprochen, meine Oberschenkel zu breit sind. Es ist das Training und es geht nicht anders. Nein, das stimmt natürlich nicht.
Aber
die Hose ist wirklich gerissen. Das ist wirklich so.
Sprechen wir das Kind beim Namen an. Sind die Oberschenkel in der Größenordnung von Oma Solé?
Ja, dort möchte ich wohl hin. Boah, heute habe ich, du warst ja heute im Fitnesscenter, oder? Heute habe ich so richtig Beinpresse wieder. Bist du schon? Beinpresse ist wirklich die einzige Übung, wo ich danach nicht mehr sehen kann, weil es mir die Augen so raustreibt. Das ist völlig absurd. Da strenge ich mich dermaßen an, dass ich danach die Augen aufmache wieder, wenn ich so, hey, warte mal, ich habe ja doch Augenoperationen gehabt, damit ich wieder sehen kann, aber nein, ich sehe nichts mehr. Das ist echt so, es wird leicht schummrig.
Ja, du bist einfach eine Maschine, Peter. Du gibst einfach immer alles, das gefällt mir.
Das ist immer das Lustige. Ja, immer wenn ich zu Menschen sage, so, hey, ich trainiere ja, weißt du, und dann schauen sie mich so an, dann siehst du immer, wenn die so ein kurzheimiges T-Shirt haben, dann schauen sie auf meinen Oberarm und denken so, okay. Und manche Menschen trauen sich dann nichts sagen oder sie sagen dann so, aha, ja, sieht man eh. Und man sieht es halt nicht, weil bei mir ist ja Everyday Leg Day in Fitness Center, you know.
Ja, ich verstehe schon. Ja. Danke, mein lieber Podcast-Partner. So. Heute mal richtig schöne, spannende und skurrile Themen zu besprechen und ein ganz besonderes Extra auch noch. Darüber reden wir in Kürze, aber du musst jetzt noch kurz ausführen. Du warst im Legoland.
Ja, bitte, Gorschen, das ist unglaublich. Also wenn du dir vorstellst, dass fünf- oder sechsjähriges Kind kurz zum Schlafen gehen, kurz skizzieren darf, wie sie sich ein Restaurant wie das Kind sich ein Restaurant vorstellt oder einen Vergnügungspark vorstellt oder ein Hotel vorstellt, dann kommt in etwa das raus, was Legoland ist und das Hotel dabei und wie auch immer, es ist sensationell. Siehst du, das hat sich richtig ausgezahlt für die, weil nicht nur, dass ich darüber einen Artikel schreibe, weil ich war dort tatsächlich akkreditiert, sondern also ich schreibe nicht nur einen Artikel im Alles für mein Kind-Magazin, im österreichischen Elternfachmagazin, sondern auch zusätzlich erzähle ich jetzt davon, wie toll das ist. Das heißt, das hat sich für die schon megafach ausgezahlt.
Ja, eine Win-Win-Win-Situation.
Also diese ganzen Väter, es soll auch Mütter geben, die uns hören, weiß ich nicht, diese ganzen Väter denken sich jetzt, stimmt, Legoland, das ist geschehen. Und ich möchte dazu sagen, nein, nicht jenes in Deutschland, sondern ich war beim Original. Also ich war nicht bei RB Salzburg, sondern ich war bei Austria Salzburg in Dänemark.
Wissen ja auch die wenigsten.
Lars Söndergaard war da mit dabei, völlig richtig.
Das wollte ich jetzt noch.
Aber ergänzen. Das
wollte ich ergänzen.
Das ist gerade, wir denken ehrlich, schon so gleich.
Das ist, das Orakel ist somit auch Geschichte. Natürlich nicht. Natürlich nicht. So, starten wir rein.
Ja, bitte.
Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
Herzlich willkommen zur 167. Runde von DBLDW. Salzburg Wunder. Die Frage, die ich dir heute stelle, lieber Peter, rede ich von Mittwoch oder Samstag? Servus, Peter.
Hallo, lieber Fabio. Ja, das ist jetzt die große Frage. Wahrscheinlich eher von Samstag, oder? Sonntag, Samstag.
Also,
Samstag.
Hättest du mich gefragt, Fabio, eine Partie. Nein, aber natürlich ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher gewesen, dass Salzburg gegen Benfica Lissabon gewinnt, als dass Blau-Weiß Linz in Salzburg gegen Salzburg gewinnt.
Ganz klar. Bin ich voll bei dir. Wir haben die Kollegen von Admiral gerne gefragt, wie die Quoten da waren. Also wir schauen sowas ja gar nicht nach. Aber das muss
bestimmt
sicher
hoch.
Was wird denn das gewesen sein? Sieg Blau-Weiß, schätze ich, 15?
Ich, es ist schön, dass du mich das jetzt fragst, weil ich habe dir gerade vor 10 Sekunden gesagt, ich weiß es nicht. Nein. Und nein, ich habe keine Ahnung.
Aber wenn wir es jetzt, quasi versuchen durchzudenken, was wir glauben, so vom Ding her, ich schätze 15, oder? Sowas.
Ich probiere es herauszufinden, aber schauen wir mal.
Ich war gerade damit beschäftigt zu googeln, was Lars Söndergaard macht, Entschuldigung.
Der ist ja Trainer vom Frauen-WM.
Ja, Abschiedsturnier hat er gehabt bei der Frauen-WM jetzt, gerade im Sommer. Ich weiß, ich habe jetzt aber nicht schnell auf die... Unser Einspieler war zu kurz. Matthias, kannst du halt etwas länger reden? Danke, dass du heute da bist. Heute hast du ja einen besonderen Auftritt noch. Aber heute sah es mal wirklich aus, dass der Matthias da ist.
Ja. Finde ich. Das ist Spoilern auf ganz hohem Niveau. Aber ich hätte gesagt... Starte mal rein mit dem Fahrplan, dass wir wissen, wie es so ausschaut.
Der Fahrplan. Achtung, Achtung, alles einsteigen. Die Achterbahn von DBLW, sie fährt bald los. Es geht los mit magischen Europacup-Gruppenphasen-Auftaktsnächten in Rot-Weiß-Rot. Dann Salzburg verliert gegen Blau-Weiß-Linz. Eine kleine... Hast du einen Einspieler?
Was?
Vom... Cup-Vorschau?
Also Cup-Vorschau, klar.
Eine kleine Cup-Vorschau für alle Freunde von Einhörnern. Und dann gibt es noch ein Orakel und Liga 2 Fragen.
Herrlich.
Wundervoll. Wundervoll. So, wollen wir gleich richtig reinstarten da. Magische Europacup-Gruppenphasen-Auftaktsnächte in Rot-Weiß-Rot. Wollen wir zuerst über LASK gegen Liverpool reden?
LASK gegen Liverpool, mit dem wirst du reinstarten?
Ja.
Können wir machen.
Weil wir waren jetzt gerade so am Spoilern.
Ja, also man muss einmal eine Sache feststellen.
Wir konnten nicht nach Linz fahren.
So ist das.
Das ist mal Punkt 1.
Nee, das ist schon wieder so halbschwammig. Wir konnten schon nach Linz fahren. Peter und ich konnten nicht nach Linz fahren. DBLW konnte nach Linz fahren. Und jeder, der jetzt glaubt, Thomas Seidel.
Aber Thomas Seidel konnte auch nicht.
Stimmt
ja, genau.
Nicht, weil der musste ja Sturm Graz gegen Sporting Lissabon im Stadion. Er durfte. So ist es. Er durfte dort wieder Stadionsprecher sein, wie gewohnt. Auf jeden Fall, ich habe mir die Partie im Fernsehen angesehen und der LASK hat 1-0 geführt. Sensationelles Tor von Florian Flecker, der einen unglaublichen Lauf derzeit hat. Und es wirkt so, als hätte der LASK sich gefunden. Aber der liebe Matthias Pascodini, der Voice, die Stimme, das Sounddesign von DBLDW persönlich war vor Ort und er hat uns da was ganz Nettes mitgebracht.
Sounddesign von DBLDW gefällt mir. Oder die Corporate Voice. Das ist ja
großartig. Noch besser. Sehr schön, sehr schön. Und er hat uns was mitgebracht, was sensationell ist und jetzt ein Teil dieser Folge wird. Seine Eindrücke und besser kann man, glaube ich, nicht dokumentieren, wie dieses Spiel gewesen ist. Matthias, die nächsten Minuten gehören dir und danke für diese wunderschöne Audioproduktion, kann man schon fast sagen.
So langsam geht er zu Ende, der 21. September und ein Tag, an dem sich in Oberösterreich viele Fußballfans erinnern werden. Ein Team aus der besten Liga der Welt trifft auf den Vorjahresfünften der Premier League. Der LASK spielt gegen den Liverpool FC in Linz. Und danke, lieber Peter, danke, lieber Fabio, dass ihr mich hergeschickt habt. Ich habe lange überlegt, warum? Was ist da meine Expertise? Bis ich dann da angekommen bin und draufgekommen bin, eine Stadt voll mit sehr, sehr vielen Schwarz-Weißen und etwas weniger Roten, kenne ich woher. Kann ich gut nachempfinden. Und mit all diesen Schwarz-Weißen und Roten bin ich im Bus reingepfercht, raufgefahren zum Stadion und dort war es pickepacke voll, eh klar. Und wenn man beim Spiel wie diesem in diesem Medienbereich sitzt, ist es immer wahnsinnig lustig zu sehen. Jeder versucht, möglichst abgeklärt zu wirken, möglichst professionell zu wirken und jeder Zweite macht dann doch ein bisschen zu viel Selfies und torpediert das eigens aufgebaute Image der Professionalität doch ein bisschen, weil er durchscheinen lässt, ist ja für mich was Besonderes. Eigentlich bin ich auch nur Fußballfan und ich habe das auch versucht, lange durchzuziehen, einfach zu zeigen, wow, ich bin so professionell, mir geht das alles nichts an. In mir löst das überhaupt nichts aus, dass hier der Liverpool FC spielt. Aber das stimmt überhaupt nicht, muss man ganz offen sagen. Ich habe seit vielen, vielen Jahren eine Geschichte mit dem Liverpool FC. Die waren, als ich 12 war, in Graz, haben gegen Main GRK gespielt und es war für mich wahnsinnig besonders. Ich war im Stadion, habe gefühlt in meinem Leben niemals einen schnelleren Schuss gesehen als dieses Tor von Steven Gerrard, das uns da geschossen hat. This one will be from Gerrard, it's a thumping goal!
Steven Gerrard, it's right out of the top drawer.
Und von dem Moment an diesem Verein irgendwie verbunden. Dementsprechend habe ich schnell gemerkt, ah, das Abgeklärte, ich werde es nicht durchhalten. Ich kann nicht so lange tun, als würde mich das hier alles nichts angehen. Und ich würde nur ganz normal meinen Job machen. Dementsprechend habe ich mich fürs Gegenteil entschieden und habe versucht, jede Fotochance mir zu ergattern, die es gibt. Und es wurde ein super schöner Abend für mich. Sportlich hat eh jeder gesehen, eine aufgeregtere Partie, als man im Vorhinein vielleicht vermutet hat. Hier nochmal die schnelle Zusammenfassung. Einlauf.
Und jetzt begrüßen wir Sie gemeinsam das Schiedsrichterteam aus Italien und unsere Gäste vom Liverpool FC und unsere Jungs, die Jungs vom Linzer Athletik Sportclub.
1-0 für den LASK. Dann geht's in die Pause. Kurz darauf der Ausgleich.
In der 56. Spielminute fällt der Ausgleich für den Torschütze zum 1:1.
Das 1:2.
In der 63. Spielminute hat Liverpool das Match gedreht. Der Torschütze zum 2:1 für den Liverpool-Sieger.
Und das 1:3. Und dann der Schlusspfiff.
Das war der Schlusspfiff. Das, was wir jetzt gerade erleben, das ist wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges. Unsere Jungs verlieren ein Spiel, das Stadion steht, es gibt Innovations. Und das haben sie sich wirklich verdient, denn sie haben uns heute lange, lange Zeit träumen lassen.
Soweit die Zusammenfassung für alle, die das im Fernsehen nicht gesehen haben. Aber nachdem das Spiel mir total viel bedeutet hat, habe ich mich gefragt, wie geht's anderen Fans hier, LASK-Fans, die ihren Verein 4 Jahre unterstützen, und habe mich ja dort in der Pause umgehört.
Also ich bin LASK-Fan, ich glaube, über 10 Jahre alt. Ich habe nur das Spiel gesehen, das 3:2, wo der LASK Master geworden ist.
Was macht den LASK für dich aus?
Ja, ist einfach eine Vereinigung, ein Arbeiterclub, oder? Früher hat man nichts anderes gehabt, ins Stadion gehen, Fußball schauen. Ja, ist einfach super, oder? Wenn du eine Chance hast. Und das neue Stadion ist sowieso ein Wahnsinn, oder? Und natürlich die Traumpartie 1-0, oder? Was reden wir jetzt? Wenn das Spiel heute gewonnen wird, dann sind wir gleich wie die Salzburger da, ne?
Wie war das, dieser Moment? Du hattest ja beste Sicht aufs Tor.
Genau, ich strich rein. Ich habe gesehen, da war genauso ein halber Meter frei und genau da rein gerade. Nein, super Partie, gibt es gar nichts. Und das braucht einfach nichts, oder? Meine, das haben sie sich verdient jetzt in der Aska.
Ja, ganz Oberösterreich redet ja schon den ganzen Tag mehr oder weniger nichts anderes davon. Und die Erwartungshaltung war halt dementsprechend groß. Und ich glaube, die Erwartungen sind momentan zumindest erfüllt.
Deine Geschichte mit dem LASK. Warum der LASK? Was ist er für dich?
Der Papa hat mich mit 7 oder 8 Jahren das erste Mal zum LASK mitgenommen. Und das war es dann.
Seitdem immer da.
Lebensliebe draus. Ja, einmal Lasker, immer Lasker.
Und auch für die LASK-Spieler war es was Besonderes.
Ich glaube, bis zum 2:1 waren wir trotzdem noch gut in der Partie drinnen. Haben uns nicht versteckt, haben nicht zurückgesteckt. Das Stadion ist super mitgegangen. Ja, und natürlich kriegst du uns 3:1. Und ich glaube, spätestens dann war es schon richtig schwer, dass wir, oder haben wir gewusst, dass wir wahrscheinlich nicht mehr dran wären.
Wie war es zum Spielen gegen diese Klasse-Mannschaft?
Ja, sehr gut. Ich glaube, wir haben uns da nicht versteckt. Wir haben genau das gemacht, was wir gesagt haben, dass wir eine gewisse Lockerheit da drin haben. Ich meine, dass jeder marschiert und alles eine hat, glaube ich, hat man auch gesehen. Ist für mich auch klar, dass das so sein muss. Und ja, frech drauf losgespielt und ich glaube, das hat man auch gesehen.
Die Ecke, war die einstudiert? Welche Gedanken sind da durch den Kopf gegangen vor dem Torschuss?
Ja, war einstudiert. Ich wusste, dass Liverpool da einen Raum hergibt. Gestern im Training haben wir es auch mal probiert. Das ist ein bisschen in die Hosen gegangen. Dann haben wir es wieder gelassen und gesagt, ja, im Spiel wird schon hinhauen und genau so war es. Also.
Bei Liverpool schaut das Ganze ein bisschen anders aus. Wataru Endo habe ich gefragt, was ihm dieses Spiel bedeutet. Und er hat mehr oder weniger gesagt, ja, es ist halt ein Fußballspiel. Es war halt mein Job. nichts Besonderes.
No, it's just one game for me because, you know, this is the debut for me, your break, but, you know, Liverpool has to be all the game, so yeah, I just try to do my best. Yeah.
Es waren also schon sehr, sehr viele sehr, sehr happy an diesem Abend, aber offensichtlich nicht alle zu 100%. Die aktive Fanszene hat schon rund ums Stadion jede Menge Banner aufgehangen, wo es darum geht, die Vereinsidentität zu wahren, das dritte Dress nur in Rot zu tragen und so weiter. Viele Themen, auch während dem Spiel, viele Banner, viele Spruchbänder. Der aktive Kern wollte offensichtlich diese Bühne nicht nur dem Verein selbst geben, sondern auch klar aufzeigen, bei uns rennt nicht alles rund. Unter anderem wird der Vorstand als abgehoben, weltfremd, unsympathisch bezeichnet und, und. Also so ganz schlau werde ich im Endeffekt nicht. Wie geht's dem LASK nach einem Abend wie diesem, wo man zur Halbzeit gegen ein Weltklasse-Team führt, wo man auch über 90 Minuten eine Leistung bringt, bei der man sich überhaupt nicht verstecken muss und wo man dennoch offensichtlich einige Baustellen hat im Verein. Wie geht's dem LASK? Ich weiß es nicht. Die Frage gebe ich gerne an euch weiter, das seid ihr die Experten. Wie geht's dem LASK nach so einem Spiel? Mir geht's auf alle Fälle fantastisch nach dem Abend. Ich habe jegliche Professionalität sausen lassen, habe jede Fotomöglichkeit genutzt und stelle mir jetzt bald ein Selfie mit Jürgen Klopp auf mein Nachkastel. Schön was.
Ja, schön was. Das trifft's perfekt. Großartig was. Danke dafür, lieber Matthias. Ich glaube auch ein Ohrenschmaus für jeden Hörer und für jede Hörerin sensationell aufgearbeitet.
Ja, danke Matthias. Wird tatsächlich der Besonderheit des Spiels auch gerecht, weil es ist natürlich eines der größten Spiele für den LASK überhaupt in der Geschichte und sicher das Spiel im Herbst und auch für auch Fußball Österreich, wenn man es aus Fußball Österreich Perspektive heraus betrachtet, auch ein sehr, sehr besonderes Spiel und toll, wie der Matthias das aufbereitet hat. Könnten wir auch mal machen, dass wir mal solchen Spielen so die Bedeutung so geben. Hat er wirklich, wirklich toll gemacht. Oder wir schicken einfach nur mehr ihn zu solchen Spielen, weil offensichtlich kann er es besser als wir. Wie geht's dem LASK, hat er uns gefragt, wegen dem Drumherum. Ich habe mir jetzt auch noch einmal alle Spruchbänder tatsächlich rausgesucht, so man sie bei den Landstraßlern tatsächlich auf der Website auf landstraßler.at auch gefunden hat. Also es war beim Ampfiff war stilsicher und traditionsbewusst gegen schleichenden Identitätsverlust. Mit einer sehr schönen Choreo eines Traditionstrikots des LASK, wo auch neben dem Weiß und dem Schwarz das Rot relativ präsent ist oder präsenter sogar als das Schwarz. Und dann sieht man da halt diese Spruchbänder, die in der Stadt aufgehängt waren. Da haben wir zum Beispiel Vereinsidentität erhalten, Ticketpreise senken, Fanstand ermöglichen, Dressen nur Schwarz, Weiß und Rot, stoppt die BWT-isierung, Ticketpreise senken, Jugend ins Stadion lenken, Gesprächsbasis auf Augenhöhe jetzt. Dritter Dress nur in Rot. Genau. Das sind natürlich, also wer uns regelmäßig tatsächlich hört, hat das ein oder andere eh schon vernommen. Ganz am Ende war noch, ist natürlich auch dieses, nur die Farben, die uns die Gründerväter gaben, das kennen wir auch schon. Das ist ja ein alter Hut natürlich bei den Linzern jetzt, seit es vor allem dieses pinke BWD-Dress gibt. Und man weiß ja, dass auch im Europacup BWD dann als Sponsor schon vor einigen Jahren aufgetreten ist, weil man da einfach BWD zum Ausrüster gemacht hat.
Und ist es aktuell auch, tatsächlich, ja.
Ja, sind ja auch tatsächlich Ausrüster mittlerweile, also kann man ja auch kaufen. Schwierige Geschichte. Grundsätzlich ein natürlich guter Moment, dieses große, besondere, wunderbare Spiel herzunehmen. Ausverkauftes Haus, neues Stadion, Liverpool FC da, um darauf aufmerksam zu machen, was einem nicht gefällt. Die einzelnen Punkte, also im Trikot ist die eine Sache, Ticketpreise haben wir auch immer wieder mal angesprochen, ist jetzt auch bekannt, dass die nicht die niedrigsten sind, da muss man auch dazu sagen, dass dieses Stadion natürlich auch was gekostet hat, dass da gar nicht so viel öffentliche Gelder dabei waren. Dieser Fanstand haben wir auch schon besprochen gehabt, das war das Thema, dass Ultragruppierungen sehr, sehr gerne eigene Fanartikel auch verkaufen, das wurde ihnen nicht so möglich gemacht, wie sie das gern gehabt hätten. Privatisierung ist auch klar. Ticketpreise senken, Jugend ins Stadion lenken, finde ich ganz schön. Also das ist natürlich schon was dran. Das ist klar, dass du natürlich versuchst, die jungen Leute ins Stadion zu bringen. Bei diesem Spiel war es, glaube ich, nicht so schwer, egal ob jung oder alt. Also ich glaube, da hätte man viel mehr Karten verkaufen können. Und dann ist natürlich dieses Spruchband Gesprächsbasis auf Augenhöhe jetzt ist natürlich das große Thema. Man fühlt sich dann nicht genügend wertgeschätzt. Ganz, ganz eine schwierige Kiste, wie man damit umgehen soll. Ich habe für beide Seiten Verständnis, habe ich schon öfters angebracht. Die Gesprächsbasis, ja, dieses halt, also mit aufeinander zugehen, natürlich miteinander reden, ist wohl die einzige Möglichkeit. Wir werden es später dann noch haben in der Cup-Vorschau mit Red Bull Salzburg und Austria Salzburg, weil dieses Spiel ja ansteht. Ich mag es jetzt nicht beschwichtigen, aber um es einzuordnen, es ist halt jetzt auch noch nicht so dramatisch, wie es halt damals war. Ja? Deswegen ist es auch nicht so weit, dass da jetzt sich Fangruppierungen abspalten und sagen, sie gehen dann nicht mehr ins Stadion und möchten jetzt den LASK 1908 gründen oder wie auch immer die dann nennen würde, keine Ahnung. Aber diese Bestrebungen, diese fußballromantischen Dinge, das ist ja nichts Neues. Es ist nur, dass die Fußballkommerzialisierung oder die Kommerzialisierung im Fußball in der Breite jetzt tatsächlich mehr in Österreich halt etwas später angekommen ist, als vielleicht zum Beispiel in England oder so, wo das früher passiert ist. Es gibt dort schon lange auch, der hat ja diesen AFC Liverpool zum Beispiel auch gegeben, schon vor 10 oder 15 Jahren.
United of Manchester.
FC United of Manchester, genau. Den Chef von dort habe ich auch schon vor Jahren einmal für den Ballester interviewt und auch beim eigenen Stadion dort tatsächlich auch getroffen.
Gibt es ja auch, glaube ich, vom HSV auch einen.
HSV hat auch tatsächlich? Ja, ich glaube. Ah, okay. Auch nicht ganz unnachvollziehbar bei dem, was dort bei dem Verein passiert ist. Ja, ist halt eine schwierige Frage. Das würde die ganze Sendung sprengen. Die Frage, was Fußball für einen persönlich bedeutet und wo die Grenze gezogen wird, was für einen nicht mehr für Fußball steht. Und ich glaube, dieses eine Zitat, nur ganz kurz noch, das Zitat von dem einen älteren Herrn war ja eh nett, ne? Wie der erzählt hat, okay, er war halt zu früh dort und hat das schon gesehen und Arbeiterverein und wie auch immer. Er offensichtlich kann das noch immer aushalten, er versteht das noch und andere sind halt ideologisch woanders und können es nicht mehr verstehen und denen geht das halt zu weit.
Die Vergangenheit zu kennen und natürlich auch irgendwo zu schätzen, ist wichtig. Ich glaube trotzdem, dass wenn man sich die ganzen erfolgreichen Vereine der letzten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte in Österreich anschaut, dann muss man, wenn man den Erfolg will, immer eine gewisse Einigung eingehen. Ich sage bewusst Einigung und nicht Kompromiss, weil der Kompromiss ist ja immer, wenn beide verlieren.
Du meinst deswegen, den Konsens, muss man so.
Ja, so ungefähr, ja. Wenn man es jetzt runterbricht, bei Salzburg wissen wir ganz genau, was passiert ist, da hat man einfach auf die komplette Identität verzichtet, man hat quasi den Verein, als hätte man ihn neu gegründet, nur dass man einen anderen Verein damit erloschen hat, nicht wirklich sexy übernommen und das Narrativ kennt man ja. Beim LASK zum Beispiel, der ja auch durchaus erfolgreich ist die letzten Jahre, ist was anderes passiert, da hat man sehr viel neu strukturiert, sehr viel neue Gelder lukriert durch Sponsoren, durch Werbepartner. Man hat neue Möglichkeiten gefunden, wie man auch Partner und Sponsoren dazu bringt, noch mehr Geld einzuzahlen, um das zu haben, wo man jetzt ist. Der LASK war vor 20 oder vor 15 Jahren in der dritten Liga, hat auf der Google gespielt, die in einem ganz anderen Zustand war als die neue Raiffeisen Arena. Und der Hauptkampf der Fans war eigentlich, oder Kampf ging jetzt, aber der Hauptkritikpunkt war Ex-Präsident Reichel, wenn man sich richtig erinnern kann. Und wenn man jetzt das dritte Beispiel hernimmt, Sturm, extrem erfolgreich, macht es richtig gut aktuell. Haupteinnahmequelle ist der Transfermarkt. Man probiert Spieler vermeintlich unter dem Wert zu kaufen, sie weiterzuentwickeln und dann sehr teuer nach Fußball Europa zu verkaufen. Und das ist eine Rieseneinnahmequelle. Was die Kritik bei Sturm? Ja, der steirische Weg, wir haben schon oft angesprochen, eigene Spieler haben keine Chance und so weiter. Das heißt, jeder Verein, der in irgendeiner...
Das ist beim LASK ist aber nicht so das Thema, gell? Dass die eigenen, die haben es natürlich nicht auch schwer.
Die haben es schwer, das stimmt, aber es kriegen vereinzelt Spieler Chancen und sie haben halt ein, zwei Spieler, wobei es jetzt beginnt vielleicht mit einem Michael, den sie...
Ja, aber es ist gar nicht so.
Mit Luke Geneda ist noch so ein richtiger LASK. Also natürlich, es geht in eine Richtung...
Laval ist zumindest der Torhüter, der aus der Jugend ist, das ist natürlich nicht schlecht.
Baut man auf. Aber es stimmt schon, aber man hat zumindest nicht so eine Angriffsfläche und man hat auch nie nach außen posaunt, dass das der Weg ist. Es sei dahingestellt, Und das sind so die Top-Vereine in Österreich aktuell. Bei der Austria, wenn man sagt, der letzte Verein, der in der Champions League war neben Salzburg, da hat man derzeit ein finanzielles Chaos. Also ist auch vielleicht auf einen anderen Rücken gefallen, dass man die Infrastruktur und so weiter investiert hat. Und Rapid, die es vielleicht schaffen finanziell, die auch irgendwo die Jugend integrieren, die auch in Werte beibehalten, schaffen halt sportlich nicht so den Erfolg zu haben. So, und das ist halt die Frage, anscheinend ist es sehr schwierig bis unmöglich, mit diesem Idealismus und der klaren Idee, Werte zu behalten und trotzdem sportlich konkurrenzfähig zu sein, ist es schwer und es ist verständlich, weil in England, okay, da wechselt kaum ein Verein die Farben jetzt, wenn wir gerade von den Top-Clubs reden, nur da kommen die Gelder von ganz anderen Flecken der Erde, denen ist es relativ egal, sag mal, wo das Geld herkommt. Ich kann mich erinnern, Newcastle-Fans besingen ja quasi und freuen sich und verkleiden sich als Scheichs, weil Saudi-Arabien einsteigt. Bin ich gespannt, wie das in Österreich gewesen wäre oder in Deutschland oder sonst wo. Also da ist schon ein anderer Zugang dazu und auch in Bayern, wo alles super toll ist, ja, bei Bayern München wird seit Jahren über das Katar-Sponsoring diskutiert. Und es ist gut, dass es immer wieder kritische Stimmen gibt, es ist gut, dass da auf die Finger geschaut wird, es ist quasi die kleine Opposition im Verein zu bilden, die auch irgendwo ein Kontrollorgan ist, finde ich gut. Deswegen finde ich es auch gut, dass es eigentlich diese Mitgliederstrukturen in Österreich gibt.
Und die es beim LASK halt so in der Form natürlich auch nicht gibt, ja, muss man dazu sagen.
Das stimmt, ja. Aber auch damit bringt man seine Message an und ja, es ist immer schmaler Grad.
Ja, das sind jetzt so ein paar Punkte, wo ich noch kurz einhaken möchte. Vor allem die Trikotfacette, sagen wir mal die Marke. Das ist natürlich so ein Thema, ich kann mich erinnern, dass Raphael Landthaler das zu mir gesagt hat, vor kurzem bei der Thematik mit der Übernahme in Pilsen und Lafnitz und so weiter, der auch gemeint hat, natürlich werde ich nicht das Trikot verändern von Viktoria Pilsen, weil ich sehr komplett deppert, weil dann verliere ich meine Merchandising-Einnahmen. Jetzt ist es so, dass Newcastle United natürlich eine total starke Marke ist und gewachsen und wie auch immer, die werden jetzt auch nicht unbedingt das Trikot verändern und die Vereinsfarben ändern, weil das halt auch eine ganz andere Dimension ist. Ja, weil natürlich weltweit seit Jahrzehnten trotzdem Newcastle-Trikots weggehen. Jetzt nicht so wie vielleicht Liverpool-Trikots oder Manchester United, aber trotzdem würde man nicht machen. Auch Glaser hat sich bei Manchester nicht gedacht, oh, ich ändere mal dieses traditionsreiche Red Devils-Trikot, weil dann könnte man sie vielleicht die blauen Ameisen nennen oder so. Also so weit sind wir da ja nicht. Das ist ja nicht dieses US-amerikanische Franchise verändern mit neuer Stadt und so weiter. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es so, dass der LASK-Vorstand, also wäre ich jetzt ein LASK-Vorstand, würde ich die zynische Frage stellen, wenn wir ein Liverpool-Spiel haben wollen, brauchen wir halt ein paar Sponsoren, oder? Und wenn ich zynisch als LASK-Ultra antworten würde, würde ich sagen, ja, wenn ihr Stimmung wollt, dann müsst ihr uns auch entgegenkommen. Und genau irgendwo in diesen Teilbereichen ist es halt so, dass man da schauen muss, dass man irgendwie einen Weg findet. Weil natürlich, ich habe es glaube ich auch schon mal erwähnt, vor einiger Zeit gab es das und in Kartnick-Zeiten in Graz noch, dass die Ultra-Gruppierungen sehr, sehr lange wirklich gestreikt haben. Es war halt bei den Laskern jetzt immer wieder, dass sie 19 Minuten oder 8 Sekunden entsprechend des Gründungsjahrs nicht supportet haben. Und wenn es so weit kommt, dass über mehrere Wochen, Monate hinweg, so wie es in Graz damals der Fall war, aufgrund der Kritik an der Vereinsführung kein Support stattfindet, dann merkst du es natürlich schon. Ja. Das ist natürlich dann schon etwas, wo natürlich dann auch ein gutes Stück der Atmosphäre verloren geht. Und das muss einfach beiden Seiten muss sowohl als auch bewusst sein. Und sonst kann ich nur unterschreiben, was du gesagt hast. Es ist halt wie so oft im Leben alles nicht so einfach und hier passender wie sonst so, es ist natürlich auch nicht alles immer nur schwarz und weiß.
Ah, okay. Manchmal auch rosarot.
Nein, ja, manchmal ist es rosarot oder rot.
Es ist schon so, also das ist...
Passt eigentlich auch wieder, weil die LASK-Fans sind rot und der LASK-Vorstand sieht rosarot. Passt eigentlich ganz gut.
Ja.
Rosarote Brille. Und,
aber ja. Es sind im Endeffekt einige Themen, über die man da jetzt noch viel mehr ins Detail reingehen könnte. Ich finde, es ist wichtig, dass wir drüber reden. Auch danke, dass du die Frage stellst, Matthias, weil das doch eins der vielleicht bedeutendsten Spiele der Vereinsgeschichte für den LASK ist. Und im Endeffekt haben wir jetzt, glaube ich, gut eine Viertelstunde über sehr viel geredet, aber nicht über das Spiel. Und das zeigt dann auch schon sehr, was die Leute beschäftigt, auch was, dass man das nutzt, so ein Spiel nicht zu genießen, sondern aufzuzeigen. Und es wird weiterhin vermutlich spannend sein, wie es da weitergeht. Also gesamten Thematik. Ja.
Was man nicht vergessen darf, der LASK ist so schnell so gewachsen, du hast es angesprochen, Regionalliga, also wie die nach oben gekommen sind aus dieser Schreckensherrschaft von
Reichel. Man muss auch sagen, es ist kein typischer Regionalliga-Club, das war jetzt ein paar Jahre, wo sie einfach dort waren. Ja.
Natürlich, aber trotzdem, sie haben das geschafft, die Freunde des LASK damals mit einer unglaublichen Kraftanstrengung, Sigmund Gruber ganz vorne, viele andere darunter und dabei, der leider schon verstorbene Oberndorfer immer wieder. Also das waren wirklich Ehrenpräsident Helmut Oberndorfer. Und das waren wirklich viele Leute, die das geschafft haben, den LASK dorthin zu bringen, diese unglaubliche Bude hinzustellen mit dem leider viel zu schlechten Rasen. Aber das ist ein anderes Thema. Und schnell wachsen ist immer schwierig.
Das Thema würde ich auch kurz gerne aufgreifen bezüglich Rasen. Ja, dass sich ein Jürgen Klopp über den Rasen beschwert. Ja, natürlich. Die haben in England pro Verein, weiß ich nicht, 4, 5 Greenkeeper, die das wirklich, das ist deren Werkzeug, die haben das gelernt, die kommen oft von den besten Golfplätzen oder sonst wo. Die haben Greenkeeping-Schulen. Ne? Ich weiß noch, als ich vor einigen Jahren beim GRK gearbeitet habe, war in Graz-Liebenau, waren glaube ich 3 Elektriker für den Rasen zuständig. Also da braucht man sich nicht wundern, dass per se der Rasen dann in England besser ist. Hinzu kommt natürlich auch, dass glaube ich gewisse Beleuchtungsanlagen und Themen, die auch dann einfach eine Investmentfrage sind.
Die waren in Graz aber gut mit den Elektrikern, oder?
Oh, sehr schön. Aber wenn man das Grundgerüst nicht dafür hat, ja, man kennt es in internationalen Topstadien, wer schon mal bei einer Stadiontour bei den Topvereinen war, kennt das. Da stehen dann auf diese großen, weißen, auf Rollen fahrenden Lichter, die einfach sich darum kümmern, dass der Rasen ständig einfach beleuchtet wird, oder in Gelsenkirchen, wo er, glaube ich, sogar nach jedem Spiel rausgetragen wird und wieder neu aufgelegt wird, weil so
ja, der kann Konzerte rausrollen.
Oder rausrollen eben, ja. Das sind andere Maßstäbe, und dass der dann sagt, das ist eine Wiese und kein Rasen, ja, ist ja logisch. Und ich würde das jetzt nicht überbewerten. Im Endeffekt ist der
Rasen. Aber in Graz gab es auch Kritik, oder?
Ja, also ist der Rasen oder die Wiese für beide gleich. Auch in Graz gab es Kritik. Wir wissen, dass das in Österreich nicht perfekt ist. Ist vielleicht der Step, wo man mal schauen muss, aber ich glaube, wir haben andere Baustellen, als nur den Rasen zu bekritteln. In Altach ist aktuell ein Pilz, da sind auch sehr viele braune Flecken am Platz. Ja, ich hätte auch gern überall einen wunderschönen Wembley-Rasen. Wembley-Rasen wird es nicht spielen in naher Zukunft, weil das einfach eine Investmentfrage ist, die auf kurz- und mittelfristig den Vereinen woanders abgeht.
Ja.
Relativ einfach, und würde ich jetzt gar nicht zu breit treten, dieses Thema.
Aber ja, war auf jeden Fall ein Fußballfest in Linz, vor allem die erste Halbzeit. Natürlich hat man uns gedacht, meine Güte, wir wissen ja, der GAK, dein GAK, Matthias GAK einst an der Anfield Road mit einem 1-0-Sieg durch ein unglaubliches Tor von Mario Tokic. Das ist, glaube ich, auch nach Eckball, oder? Das war doch auch nach Eckball. Wäre ungefähr das Ähnliche gewesen, nur es war nur noch schöner. Wobei dieses Spiel ja dann sowieso neu ausgetragen worden wäre, weil ja René Aufhäuser zwei gelbe Karten erhielt, aber nicht die gelb-rote so.
Genau, ja.
Ja, ja, jedenfalls tolles Spiel, aber man hat dann schon gesehen in der zweiten Halbzeit, wenn dann die ein oder andere Personalie dazukommt, das war schon natürlich eine B11 am Anfang, dann ist es für den LASK natürlich sehr schwierig gewesen, da noch mitzuhalten, und dann war es am Ende des Tages eine relativ klare Sache.
Der LASK hat die Mannschaft gefunden, jetzt schon langsam in der Saison, auch die Grundordnung mit dem 3-5-2. Und also der LASK wirkt stabil, der LASK zeigt auch sportlich einen Aufwärtstrend, auch wenn es eigentlich resultatsmäßig nie so richtig schlecht war. Unterschied ist halt, du spielst dann gegen eine Mannschaft wie den Liverpool FC, die halt dann von der Bank sehr viel noch bringen können an Qualität, wo du dann auch irgendwann müde bist, du viel investierst und dann die eine oder andere Entscheidung auch ziemlich hart war. Demnach, ja, schade für den LASK, aber ich glaube, jeder ist sich bewusst, dass das sowieso Bonuspunkte wären. Es wird darauf ankommen, in den anderen Spielen da zu sein und da die Punkte für die 5-Jahres-Wertung in Österreich zu holen.
Ja, nicht erfolgreich dabei war, darf ich weiterleiten?
Ich bitte darum.
Nicht erfolgreich dabei war Sturm Graz im Heimspiel gegen Sporting Lissabon, und das war für Lissabon ein ganz besonderes Spiel, und deswegen möchte ich dir jetzt gerne eine Quizfrage stellen.
Ja, das war unerwartet. Warte mal kurz.
#DBLDW
Quiz.
Warum war das 2:1 in Graz für Sporting Lissabon historisch? A. Erster Sieg gegen eine österreichische Mannschaft im Europacup. B. Erster Auswärtssieg gegen eine österreichische Mannschaft im Europacup. C. Erstes Tor bei einem Europacup-Spiel in Österreich. Achtung, es könnten mehrere Antworten richtig sein.
Erster Sieg stimmt einmal nichts, weil Sporting Lissabon hat Austria Salzburg schon mal 2:0 geschlagen. Jetzt ist die Frage.
Rapid übrigens auch.
Ja, okay. Das heißt, es war 94, war das jetzt. War das Rückspiel war in Salzburg gegen Rapid. Weiß ich. Okay, ich sage einmal 2, also B stimmt, weil du sagst, mehrere können richtig sein. B und was war C?
Erstes Tor bei einem Europacup-Spiel in Österreich.
Erstes Tor sogar? Ja, nehmen wir mit B und C.
Völlig richtig, lieber Fabio. Es ist tatsächlich so, dass die gegen Casino Austria Salzburg damals in Wien war das Spiel damals.
Ach stimmt, in Wien sogar.
Am 7.12.1993. Na Blödsinn, Entschuldigung, das war tatsächlich im Leerner Stadion. Pardon, das war im Leerner Stadion. Da haben sie tatsächlich mit 3:0 den Kürzeren gezogen.
2:0 in regulärer Spielzeit und dann in der Verlängerung Martin Ammerhauser.
Völlig richtig, ja. Und Schiedsrichter Mario van der Ende.
Das hätte ich nicht gedacht. Das ist nochmal ein Schiedsrichter-Orakel.
Ja, das ist ja Schiedsrichter-Orakel gewesen.
1967.
Mario van der Ende hätte es sicher nicht ausgewählt, was auch so ein blöder Name war. Aber übrigens, weil ich das nur nachgeschaut habe, Trainer von Sporting Lissabon damals, 93 übrigens, Sir Bobby Robson, im Sturm Luis Figo, würde Hans Huber sagen, ich weiß es nicht, wie man es ausspricht, und im Mittelfeld Paulo Sosa und Krasimir Balakov. Das ist ja gar nicht so eine schlechte Mannschaft, muss man sagen. Und tatsächlich haben sie dann auch in Wien gegen Rapid mit 4:0 verloren nach Verlängerung. Das war Europapokal, der Pokalsieg am 2.11.95. Ja. Das heißt, die haben tatsächlich in Österreich noch nicht gewonnen und es hat dann ein Spiel gegen den LASK auch gegeben, das sie verloren haben. 1:4. Das war irgendwie Corona, deswegen nur eine Partie oder so, aber das war auswärts. Und also das war auswärts für die, es war nicht auswärts, das war zu Hause so, aber es war jetzt tatsächlich das erste Mal, dass sie in Österreich ein Tor erzielt haben und in Österreich einen Sieg davon getragen haben. Obwohl es ja eine Zeit lang, auch übrigens, weil wir schon in Legoland, Dänemark waren, ein Däne hat wieder getroffen bei Sturm, William Böving. Das sind immer diese Postings auf Twitter, über die ich mich freue, wenn der Tobi irgendeinen lustigen Tweet, einen lustigen Ex absondert. Heißt das Exit dann?
Ja, doch.
Exit. Wenn er dann exitet und ich denke mal so, haha, lustig, ah, ja, stimmt, weil William Böving nämlich ungefähr viermal so oft, glaube ich, international getroffen hat wie in der Bundesliga bisher. Wesentlich weniger spielen.
Ja, er war lang verletzt, wissen wir auch.
Ja.
Und wird er dann für diese Spiele favorisiert, weil er auch ein gewisses Niveau mitbringt. Also jetzt, man sieht, unter der Woche spielt er, jetzt am Wochenende sitzt er nicht, oder steht er nicht in der Startelf.
Ja. Genau, aber Sturm nach der 1:0-Führung durch Böving dann noch mit einer 1:2-Niederlage. Das ist natürlich ein schwieriger Start, auch wenn Sporting Lissabon natürlich ein Gegner ist, der über die Grazer zu stellen ist, ist es trotzdem, wenn man natürlich überwintern will, ist natürlich das erste Heimspiel Heimspiel auch gegen Sporting Lissabon eines, wo man sich freuen würde zu punkten.
Ich sehe es ähnlich wie beim LASK. Das ist der Gegner, wo man Bonuspunkte holen kann. Wenn man überwintern will, muss man bei den anderen Zweien da sein.
Also Atalanta ist leichter zu bespielen bei Sturm jetzt zum Beispiel?
Weiß nicht, ob es leichter ist, aber in der Gruppe zu überwintern, kann man trotzdem nicht per se davon ausgehen, dass man gegen Sporting Lissabon Punkte holt.
Ja gut, das stimmt.
Und die sind auch sehr gut in die Saison gestartet. Also man hat ja auch gesehen, was für eine Qualität da bei dieser Mannschaft vorhanden ist. Und Atalanta ist auch eine gute Mannschaft. Ich weiß nicht, ob sie besser oder schlechter sind. Das wird man dann eh im Laufe der Gruppe sehen. Aber gefühlt würde ich sagen, dass Sporting schon noch einmal eine Spur drüber zu stellen
ist. Okay, stimmt wahrscheinlich. Ist natürlich nicht so eindeutig wie bei Liverpool, weil der LASK hat das genau. Toulouse und Union Saint-Gaulois. wie auch immer. Und genau. Ja, aber das war das, was ich dazu sagen wollte. Und dann hatten wir natürlich noch, richtig, danke.
Haben wir auch schon in der Vorschau angesprochen, werden wir jetzt vielleicht nicht so im Detail darauf eingehen. Freunde, bitte hört auch in die DBLDW-Vorschau rein, jeden Donnerstag mit Thomas Seidel, Peter K. Wagner und mir. Ein Zusatzformat, das um die 20 bis 30 Minuten dauert.
20 Ideal, eigentlich Minuten. Sind 20 gedacht, oder?
Genau, ja. Aber schaffen wir eh recht gut. Und wo wir auch schon Dinge besprechen, die unter der Woche passieren, beziehungsweise auch eine Vorschau, wie der Name schon heißt, für das Wochenende. Also eine absolute Hörempfehlung jede Woche auch. Und da haben wir auch über diese Partie geredet. Ja, Salzburg fulminant gewonnen gegen Benfica Lissabon, verdient gewonnen. Mit 80 Minuten mit einem Mann mehr. gefühlt gibt es 5 Man of the Match. Von der UEFA gekürt worden ist Roko Šimić, der dann auch seinen Man of the Match Trophäe erhalten hat, der sehr froh ist, jetzt auch Champions League zu spielen, wie sein Vater damals. Und in aller Euphorie muss man auch noch sagen, es gibt ja den Adler, der bei Benfica Lissabon immer seine Runden dreht vor dem Spiel. Und die Legende besagt, wenn er, glaube ich, 2 Runden oder mehr dreht, dann gewinnt Benfica. An diesem Abend hat er, glaube ich, knapp über eine Runde nur gedreht. Also auch das war dann vielleicht schon ein bisschen vorhersehbar. Und
hat er Angst vor dem auch im Stadion befindlichen Bulli?
Vermutlich, ja. Und ja, für Salzburg sehr positiv. Man darf halt trotzdem nicht vergessen, sie waren 80 Minuten einmal mehr. Und es war so ein Tag, wo einfach sehr viel zusammengespielt hat. Alex Schlager hat sensationell gehalten. Defensiv hat man eine extrem souveräne Partie gespielt. Und auch nach vorne hin, man hat noch in den ersten 15 Minuten 2 Elfmeter gehabt. Also alles hat an diesem Abend gepasst und zwar super, aber man muss trotzdem
Spielverlauf, anderen, Spiel halt, oder? Also mit
man
der
muss
roten
trotzdem,
Karte.
Ja, die anderen Begegnungen werden halt richtig hart wieder, aber es ist natürlich super, dass sie so reingestartet sind und führen jetzt in der Gruppe, wo sie Benfica, Inter und wer noch hinter sich lassen? Und Real Sociedad, ja, genau.
Und das ist Fußball, wenn Salzburg gegen Benfica klar gewinnt und dann wenige Tage später gegen den Abschiedskandidaten Nummer 1, den da oder dort nicht bundesligatauglich aufgetretenen Neuankömmling in der österreichischen Bundesliga, nämlich gegen Blau-Weiß Linz, 1-0 zu Hause verliert.
Ja, ein bisschen über ein Jahr ist es her, als Salzburg das letzte Spiel in der Liga verloren hat. Das war damals, wissen wir, gegen Sturm. Das letzte Heimspiel haben sie im Jahr 2020.
Da war schon wieder ein Däne beteiligt mit Heulund. Heute ist die dänische Sendung, unglaublich.
Dezember 2020 gegen den WRC haben wir das letzte Mal vor eigener Kulisse verloren, damals mit 2-3.
Da waren, glaube ich, keine Dänen beteiligt. Aber Bidstrup war verletzt, schon wieder ein Däne.
37 Spiele heißt, dass man nicht verloren hat zu Hause. Und dann kommt Blau-Weiß Linz, die wir ja Woche für Woche runtergeredet haben. Und
naja, vor allem du bist ja Bayern Nummer 1.
Ich habe Blau-Weiß Linz gesagt, es wird sehr, sehr schwierig.
Die ist ja die Ehrenmitgliedschaft jetzt aberkannt worden, wie, so wie Thomas Sageder, du hast ja keine mehr.
Und die kommen dann nach Salzburg und gewinnen damit mit 1-0. Und das nicht einmal komplett unverdient. Also es war jetzt nicht eine Partie, wo man 45-2 Torschüsse hatte und man hat die Partie dann gewonnen, sondern das war schon in Ordnung. Salzburg mit, glaube ich, 8 oder 9 Veränderungen, auch Nico Mantl statt Alexander Schlager im Tor. Man hat gesehen, warum Piatkowski Nummer Innenverteidiger Nummer 4-5 ist, weil einfach das Tor hat er eingeleitet in keiner Top-Innenverteidiger-Manier und davor auch schon beim Spielaufbau einen Riesenfehler.
Piatkowski, glaube ich.
Ja,
noch immer.
Piatkowski, ja. Wir werden den Namen uns nicht merken müssen.
Ah ja,
wir
stimmt,
so
müssen wir uns nicht merken, ist egal.
Sehr unerwartet vielleicht sogar, das ist jetzt wieder polemisch vielleicht, aber der Flop-Transfer der jüngeren Transfergeschichte von Salzburg, weil gefühlt der jeder Millionen-Transfer sofort eingeschlagen hat. Und er, mein Fernando steht noch in den Sternen, wann der mal wieder fit wird, aber der Innenverteidiger aus Polen, der doch für gut, glaube ich, 3,5 Millionen gekommen ist, sehr vielversprechend, wenig Spielzeit bekommen, wollte im Sommer unbedingt weg und wollte nicht zurückkommen nach Salzburg, hat jetzt hin und wieder die Chance bekommen, war gegen Sturm ordentlich und jetzt gegen Blau-Weiß Linz kann man sagen, für das, was sein Anspruch sein muss, im Verhältnis zu dem, was er gezeigt hat, dann doch inferior. Und so kann es dann auch passieren, dass Salzburg genau dann eine Partie verliert, wenn man am wenigsten damit rechnet.
Piatkowski war ja aber zumindest relativ ordentlich bei Gent, interessanterweise. Gell? Aber ja gut, immer funktioniert der Leier auch nicht. Was ich nur noch ganz dringend sagen wollte, am 20. Dezember 2020, als Salzburg zu Hause gegen den WAC mit 2-3 verloren hat, entscheidend ist dort auch Eliel Pertec in der 79. Minute nach Vorlage von Michi Lindl, war natürlich auch ein Däne beteiligt, weil ja Rasmus Christensen bei Salzburg gespielt hat. Nur damit das jetzt auch noch...
Stimmt.
Nur damit man das jetzt auch noch wissen.
Und Blau-Weiß Linz dehnt sich meistens vor Spielen, damit man das auch noch gesagt hat.
Richtig.
Oder Nachspiel eigentlich.
Ja, danach, aber manchmal auch vorher. Ja. Es ist aber wirklich tatsächlich die Partie, wo man es nicht erwartet. Eben genau, also 37 Spiele waren sie invincible. 45 Spiele ohne Niederlagen in Val Season, das muss man sich echt
ja,
mal vorstellen.
Noch was? Blau-Weiß Linz hat noch nie gegen Red Bull Salzburg verloren.
Ja, das
verloren.
Ist völlig irre. Seit
es die gab am 19.09.2010 in der zweiten Cup-Runde ein Aufeinandertreffen. Da hat Blau-Weiß Linz 3:1 gegen Salzburg gewonnen. Unter anderem in der Startelf der Blau-Weißen war Tino Wawra. Und bei Salzburg niemand mehr dabei, der bei den Salzburgern aktuell tätig ist.
Ich habe auch Andreas Ulmer gesucht.
Aber danke. Mit Jakob Janscher und Stefan Hirländer, zwei Spieler, die doch noch in jüngerer Vergangenheit in der österreichischen Bundesliga und Alexander Walke ihren Stempel aufgedrückt haben. Roman Wallen hat auch einen Elfmeter noch verschossen.
Der ist also, auch weiterhin Teil der Liga.
Co-Trainer bei Alltag. Genau, also deswegen sehr spannend.
Ja, ist jetzt Blau-Weiß Linz sowas wie, also sind die jetzt sowas wie Serienmeister, Besieger, Serienmeister, Meister? Weißt du, so wie, das war ja quasi ihr Weltpokalsieger-Besieger-Moment, so wie St. Pauli damals die Bayern geschlagen hat einmal. Das ist schon unglaubliche Geschichte.
Ja, weiß ich nicht. Es war.
Ich würde das ausschlachten erstens als Blau-Weiß Linz Marketingabteilung.
Erstens muss man Blau-Weiß Linz einmal gratulieren. Die waren die ersten Runden wirklich noch fern weg von dem Niveau dieser Liga und mausern sich, und das muss man auch in aller Deutlichkeit sagen, haben sich jetzt die letzten Spiele schon gesteigert. Dass so eine Partie gegen Salzburg eine Partie ist, wo man nur gewinnen kann, dann vielleicht auch noch dazwischen drin ist von Spielen, wo Salzburg den Fokus woanders hat, weil man spricht jetzt davon, dass man diese Euphorie von einer sehr intensiven Partie in Lissabon hatte, mit Auswärtsreise etc. Und man spielt jetzt in ein paar Tagen drauf. Sollte alles kein Problem sein für Red Bull Salzburg, aber das erste Mal gegen Austria Salzburg, wo es einfach auch für Red Bull Salzburg um viel Prestige geht. Und das wäre nichts peinlicher als eine Niederlage. Und dann kommt der doch nicht so stark startende Aufsteiger nach Salzburg. Okay, dann rotiert man. Und wenn man sich die Mannschaft anschaut, die da gespielt hat, die rotierende Mannschaft, die war ja noch immer sensationell gut. Also da hat ein Omar Solé ist rein rotiert worden. Ein Keuter, ein Luka Sucic, also Dion Kamere, das sind Spieler, die in der vergangenen Saison ganz normal in der Startelf waren. Die haben einen großen Kader, da kommen Spieler von Verletzungen zurück. Und Gerd Struber meinte, ja, dann stimmen halt die Abstimmungen, die Automatismen halt nicht so vielleicht wie gewohnt. Das ist nicht akzeptabel, was passiert ist. Ein Andi Ulmer wird rein rotiert. Also es sind ja schon alles Spieler, die den Verein auch in der letzten Jahr sehr geprägt haben. Und
aber Nico Mantl war ein bisschen viel, oder? Das ist ein Spieler, der in Dänemark auf Leihe war im Vorjahr. Nein, aber,
Nico Mantl hat schon Alex Schlager gespielt. Es ist halt bitter, du kriegst halt nicht viele Chancen. Du bist eigentlich gekommen als Einser-Tormann, dann spielt dich Köhn in der Vorbereitung raus. So, jetzt wird Köhn verkauft, Schlager soll als Zweier-Tormann kommen. Jetzt spielt Schlager im Tor, du bist wieder nur der Backup und dann kriegst du deine Chancen. Dann musst du halt auch außergewöhnlich gut sein. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass er eine grottige Partie hatte, das stimmt ja nicht, aber du musst einfach in den Partien, wo du dann die Chance bekommst, dich so aufzeigen und sagen, boah, eigentlich der muss eigentlich spielen. Ja? Und das hat er auch nicht gemacht. Und dann wird es irgendwann schwierig, dass man sich dann wirklich auf der 1 festsetzt. Wenn ich mir anschaue, wie Schlager in Lissabon gespielt hat, ja, dann ist es ganz klar, warum er die Nummer 1 ist und warum Nico Mantl aktuell nur die Nummer 2 ist. Und Salzburg rutscht aus, aber auch der Verfolger Sturm.
Aber darf ich nur kurz noch sagen und, zu Salzburg? Ja. Also, es ist aber schon, also genau, also einerseits total viel durchrotiert. Ich bin auch bei dir, ich glaube auch, dass Austria Salzburg der Faktor ist, dass sie gedacht haben, das Blau-Weiß-Linz-Spiel ist jetzt das Unangenehme dazwischen.
Und die das Pflicht. Sorry, wenn ich nochmal reingrätsch da. Das ist ja der Unterschied. Der Lask rotiert gar nicht, Sturm rotiert so gut wie gar nicht oder sehr wenig vielleicht. Für Sturm fällt es ja viel, aber grundsätzlich wenig. Ja. Alles schön und gut, nur die haben alle vermeintlich einfache Cup-Gegner. Und Salzburg hat ja auch die Größe des Kaders, dass man es machen kann. Was noch dazu kommt, der Lask und Sturm rotieren wenig bis gar nicht und holen auch keine 3 Punkte. Also.
Ja, voll richtig. Die Frage ist aber schon, also die Frage, die ich mir schon gestellt habe, ist, okay, der zweite Anzug sitzt nicht so gut, das kennt man öfters, hat man aber vielleicht anders erwartet. Und was schon noch ist, es ist die jüngste Mannschaft bei den Salzburgern seit ever, also bei Red Bull-Ära. Es ist natürlich schon auch eine schwierige Geschichte, diesen Umstieg von Champions League und gerade diese Euphorie von Sieg und wie auch immer zu schaffen, auch wenn du natürlich jetzt durchrotierst und die dann wieder anders motiviert sind, aber es ist ja trotzdem eine andere Geschichte und ich habe da schon Verständnis, dass diese Spiele gegen Blau-Weiß Linz dann sich auch für die Spieler, die dann sich beweisen wollen, dass da also ich möchte nicht absprechen, dass sie nicht entsprechend fokussiert sind, aber es ist einfach ein Unterschied. Es ist ein anderer Zugang. Es ist dieser Druck, der da ist, dass du dieses Spiel dominieren musst, dass du das unbedingt gewinnen musst und dass es eigentlich so nach 30 Minuten führst und nicht, oh mein Gott. Was ich ein bisschen überraschend gefunden habe, ist, dass dann nach dem 0:1 hätte ich mir gedacht, also es war ja schon vorher so, dass Salzburg Chancen vorgefunden hat. Ja. Was mich dann ein bisschen gewundert ist, dass sie dann nicht mehr entwickeln konnten. Das hat mich ein bisschen gewundert.
Es war dann doch etwas Ratlosigkeit
auch. Genau, es war so ein bisschen ein Schock, oder?
Man hat nicht so wirklich, man hat immer bei Salzburg das Gefühl, ja, dann gewinnen sie es hinten raus noch.
Genau.
Und das war auch in dieser Partie vom Gefühl her, vom Fernseher so, dass man sich denkt, okay, die werden das schon noch machen, aber sie sind nicht zwingend geworden. Und das hat mich extrem erinnert, ich weiß nicht mehr, welche Saison das war, aber auf alle Fälle hat es mich an Dayot Upamecano erinnert. Wenn nichts mehr gegangen ist und der Gegner tief gestanden ist, dann ist Upamecano bis zum gegnerischen 30er mit dem Ball gelaufen, weil nicht eh keiner attackiert. Und der hat dann gefühlt irgendwas gemacht. Und das war aber diese Ratlosigkeit, weil sonst nicht funktioniert hat. Und diesmal war es Omar Solé, der mit dem Ball oft weit in die gegnerische Hälfte eingetrippelt ist. Und dann war er halt drin, aber okay, was jetzt? Und dann schlagt er halt die hohen Bälle auf den, wo eigentlich er vielleicht sein sollte. Und es war dann auch nicht unverdient, oder klingt zu negativ, es war auch verdient, dass dann Blau-Weiß Linz mit einer beherzten Leistung diese 3 Punkte auch heimgeholt hat nach Linz. Natürlich unvorstellbar, dass Blau-Weiß Linz mehr als ein Drittel der Punkte jetzt nach 8 Spielen aus Salzburg geholt hat. Völlig irre und völlig unberechenbar und noch lustiger, wenn man sich bedenkt, wie klar Sturm Blau-Weiß Linz bespielt hat. Und Sturm heuer
oder vielleicht... Oder Rapid auch.
Ja, stimmt, Rapid dasselbe.
Und Sturm, oder der LASK.
Sturm heuer vielleicht nicht so dominant wie letztes Jahr, weil dieses Puzzlestück vorne da fehlt, also diese Verletzung von Sidi Chatta oder der Abgang von Emega, den merkt man einfach. Aber trotzdem haben die das mit einer Dominanz fertig gespielt und ich weiß nicht, ob wir jetzt drüber reden sollen, die haben zu viel rotiert oder nicht, weil wenn sie die Partie 2:1 gewinnen, redet niemand darüber. Fakt ist aber, dass sie es nicht geschafft haben, an diesem Tag mit ihren Prinzipien und Attributen da zu sein. Und dann reicht es auch nicht gegen Blau-Weiß Linz, selbst wenn man Red Bull Salzburg mit dieser Qualität ist, die man in der Breite da hat.
Aber eines können sich die Salzburg-Fans da draußen sicher sein, ich glaube nicht, dass Salzburg noch so eine Partie passieren wird. Ich glaube, dass auch das auch für Struber ein Lerneffekt war. Es ist nicht, man darf ja nicht vergessen, also das ist natürlich super und alles und wie auch immer und es ist toll gelaufen, der Struber. Und trotzdem ist es dann auch wieder eine neue Situation für ihn, in diese Belastung da reinzugehen und in dieses dominante Auftreten. Natürlich war er beim WRC und hat die Doppelbelastung gekannt oder die Dreifachbelohnung oder wie auch immer man es nennen möchte, mit Cup gemeinsam, den Europacup. Aber es ist wieder eine neue Situation und man muss da auch reinkommen in dieses Rotieren. Es war ja, Jaistl war ja einer der wenigen Salzburg-Trainer, die dieses Rotieren wirklich gut umgesetzt hat.
Ja, man muss halt sagen, es ist halt ziemlich Worst Case für Austria Salzburg, was da passiert ist, ja. Weil die werden aufgestachelt sein. Und
aber komm, passiert. Hau mal gleich rein.
Aber,
komm,
ja, einen Fakt noch. Omar Solé, welchen ich ihn vorhin angesprochen habe, der hat 156 Ballaktionen gehabt in dieser Partie. Und das ist ein Höchstwert von einem Spieler in der Admiral-Bundesliga seit der detaillierten Datenerfassung 2013, 2014. Und allein das zeigt dann auch, wie schwer sich Salzburg in diesem Spiel unterm Strich getan hat. Wenn ich vorgreifen darf.
Das Gaderl und beim Aufwärmen zählt nicht dazu, oder?
Nein, das zählt tatsächlich nicht dazu. Wir haben auf Instagram eine Frage dazu bekommen. Manuel Maranda. Also die Frage war, was wollt ihr wissen oder was soll in der aktuellen Runde besprochen werden? Und Richard Durkovic hat gefragt, Manuel Maranda soll besprochen werden. Er hatte 9 klärende Aktionen in diesem Spiel, das war auch Höchstwert und er war extrem stabil, hat die Verteidigung zusammengehalten, war sicher ein Schlüsselfaktor auch und war ein finde ich, unterm Strich einer von vielen wichtigen Spielern bei Blau-Weiß Linz. Wenn man aber einen hervorheben muss, will, soll, dann ist es Ronivaldo, weil der dann einfach das Tor macht, weil der einfach der Unterschiedsspieler bei Blau-Weiß Linz ist, der die Mannschaft dann auch trägt und der vorne das den Ticken auch noch abgezockter ist und als da die anderen. Ja, Conor Noss, tolle Partie, aber der macht das Tor halt nicht, Ronivaldo schon.
Ja gut, also wenn du nicht darauf einsteigst, dann möchte ich sagen, Manuel Maranda ist nationalteamreif.
Steige ich nicht drauf
ein. Hast du gewusst, dass Manuel Maranda der Cousin von Filip Maliček, Lukas Maliček und Marko Maliček ist?
Nein.
Da schaust du, ha?
Na, da schaue ich, ja.
Danke Transfermarkt, das Jetzt ganz schnell recherchiert, das hätte jetzt keiner erwartet.
Nein, dass du recherchierst wirklich.
Ja, das gibt es ja ganz selten.
Das stimmt.
So. So, jetzt hau da rein, Einhorn. Dieser Tag ist es soweit, vielleicht, wenn ihr das hört, ist es schon passiert und Salzburg hat, die Red Bull Salzburg hat das Original, die Austria, mit 7:0 wieder nach Lehn, sagt man dann da nach Lehn zurückgeschickt, wo jetzt leider ein Wohnpark ist, bei dem alten, schönen Stadion Lehn, man weiß es nicht. Jedenfalls, Max Glahn spielen die jetzt eigentlich, oder? Es ist auf jeden Fall das große Spiel, das Spiel der Spiele. Ich wollte unbedingt hin eigentlich und wollte eine ganz wundervolle fußballtraditionelle Fußballkultur-Reportage schreiben. Es wird leider nicht dazu kommen. Bist du dort?
Warum nicht?
Ja, ich bin nebenberuflich leider alleinerziehender Vater.
Ah, das finde ich gut, dass du darauf aufpasst.
Gut. Jedenfalls Austria Salzburg gegen Red Bull Salzburg, das Original gegen den Meistertitelkäufer.
Du hast doch ein Quiz dazu. Ja, sag das doch gleich. Das braucht immer ein bisschen.
Hashtag DBLDW.
Quiz.
Zur Saison 2005-2006 übernahm Red Bull die Salzburger Austria und nicht nur das Drittrikot wie dieser Tage in Linz verstimmte die Fangruppierungen, sondern das gesamte Dress. Nix mehr violett, nur mehr rot-weiß, ganz fett war ungefähr das Motto. Wie versuchten die Verantwortlichen die Fans zu beruhigen? A.
Violette Stutzen am Torwart.
Danke. Ich glaube, das haben wir schon mal gehabt, oder?
Ja, das weiß jeder. Ja. Aber ich finde es gut, dass du es aus gewiss... Ja. Was waren die Auswahlmöglichkeiten?
Freibier, violettes Drittrikot, Torhüter mit violetten Stutzen. Drittrikot war das tatsächlich... Torhüter Stutzen, genau. Und was ich mich aber erinnern kann, ist, dass die haben wir gleich schon mal besprochen, dass sie das Logo vom Ausrüster in violett machen wollten.
Das wusste ich nicht.
Ne? Ja, das war im Gespräch zumindest. Und ich habe dann nochmal nachgeschaut, warum die eigentlich violett war. 1933 die Gründung von der Austria aus Salzburg. Das hatte damit zu tun, dass violett damals nicht politisch besetzt war. Das war nicht Bürgerkriegszeit damals in Österreich. Das war nicht politisch besetzt, deswegen hat man sich für violett entschieden. Und auch ganz lustig, also in einem Artikel aus der Zeit habe ich gefunden, noch einmal die ganzen unterschiedlichen Namen von Austria Salzburg, die haben... Sparkasse Austria, Casino Austria, Casino Salzburg, Wüstenrot Salzburg und zwischendurch auch SV Gerngroß Austria Salzburg. Ganz schön. Weißt du auch das erste Spiel von Red Bull Salzburg, wo eben tatsächlich auch Heinz Arzberger mit violetten Stutzen auftrat? Das war tatsächlich in Graz gegen den GAK eine 1:3 Niederlage.
Stimmt, da war ich im Stadion sogar.
Ah, wirklich, cool. Was ich mich auch erinnere ist... dass das ganz charmant war, wie Red Bull damals die Spieler vorgestellt hat. Die haben so eine Website gehabt und immer wieder ist ein Spieler dazukommen. So, immer wenn ein Spieler neu war, ist so ein Spieler dazukommen. Auf einmal war dann der Wolfi Meier da und hat gedacht, warum holst du denn den? Aber jedenfalls war ja Kurt Jara damals der Trainer. Das war schon ganz charmant. Ist auf jeden Fall ein fußballkulturell gesehen wirklich sehr bedeutsames Spiel. Es haben auch unterschiedlichste Ultragruppierungen an diesem Wochenende ihre Solidaritätsbekundungen mit der Austria aus Salzburg zum Besten geben oder gezeigt in Form von Spruchbändern, zum Beispiel Rapid, Sturm, Lask, GAK, Admira, Blau-Weiß, Linz, Altach, Bregen, St. Pölten oder Austria Wien. Und auch international Freiburg, Aara und Saarbrücken habe ich, glaube ich, auf LOL 1 gelesen. Okay. Danke an die Kollegen für die Recherche.
Man kann aber sagen, Austria Salzburg hat Red Bull Salzburg etwas voraus. Die sind noch ungeschlagen in dieser Saison. Sind Erste in der Regionalliga West und spielen da wirklich eine fulminante Saison mit einem Torverhältnis von 29:5 nach 9 Spielen, nur zweimal unentschieden. Und die haben schon eine gute Mannschaft, haben sich gut verstärkt, auch mit Spielern aus Kuchl.
Tja.
Damit das auch mal gesagt ist. Na, und das ist schon.
Haben sie auch einen Dänen in der Mannschaft?
Dänen, ich glaube nicht. Ne?
Schade, das wäre ein Erfolgsfaktor.
Eine sehr gute Mannschaft. Es gibt natürlich den einen oder anderen Spieler, den man vielleicht kennt, ja, wie ein René Zier zum Beispiel.
Ah ja.
Der war ja auch schon in der zweiten Liga damals und der war immer so am Sprung und war in der dritten Liga schon ein außergewöhnlich guter Spieler. Den kennst du schon, oder?
Nein. Wer noch? Den Stürmer kenne ich. Wie heißt er?
Glaube ich nicht.
Die oder? Legende.
Also welchen Stürmer?
Der ist so eine Legende im Sturm.
Also Stefan Dorfmeier, der ist von den Riedamateuren einmal gekommen. Marinko Sora, der immer so am Sprung war zur zweiten Liga, Bundesliga, nie so richtig.
Verwechselt.
Und dann gibt es noch Aaron Volkert, der ja von Beisekirchen aufgezeigt hat, aber dann nie wirklich am Radar bei Zweitligisten waren. Aber es gibt den einen oder anderen tollen Spieler noch. Zum Beispiel Niklas Seiler war, glaube ich, bei Pinzgau, wie sie den fulminanten Aufstieg schaffen wollten. Aber
ah, ihr habt Marco Hödl gemeint, aber der ist ja abgegeben
worden. Der ist bei Kuchl.
Ja,
und verdammt. Zerschießt dort die Liga, ich glaube, 8 Tore aktuell.
Aber den habe ich wirklich gemeint, aber der war bis zum Sommer noch dort. Ja, siehst du, doch,
so ist es ja, im Sommer ist der weggegangen. So ist es. Na, und Trainer ist, das weißt du, oder?
Von außer Salzburg? Ja. Ja. Niemand geringerer als
Christian Scheider.
Christian Scheider. Hallo, hallo.
Ja, genau. Bravo, Peter. Aber du hast es gut, du hast es probiert. Es gefällt mir. Na, auf jeden Fall, der ist seit Ewigkeiten schon dort, ich weiß gar nicht, wie lange jetzt, aber wirklich sehr, sehr lange und eine Institution dort. Lars Søndergaard
ist es nicht und Jörn Andersen auch nicht, weil der ist in Hongkong und es ist auch nicht Lars Søndergaard.
Also aber hast Klaus du gewusst, Schmidt dass Christian Scheider mal Co-Trainer bei Brøndby war? Nein, natürlich nicht. Das wäre der Dänemark-Connect, nein, natürlich nicht. Ja, es wird sportlich, natürlich ist Red Bull Salzburg absoluter Favorit und natürlich sind sie eigentlich verpflichtet, diese Partie zu gewinnen. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn es einen Zeitpunkt gibt, dass man auf Austria Salzburg, als Austria Salzburg in den letzten Jahren auf Red Bull Salzburg treffen möchte, dann ist es vielleicht genau dieser Zeitpunkt. Weil die Mannschaft, so wie sie jetzt ist, wie sie gereift ist, auch von der Qualität her, wahrscheinlich ziemlich am Höhepunkt der letzten Jahre ist. Okay, es war mal das Zweitliga-Jahr dazwischen.
Ich wollte gerade sagen, sie waren ja Zweitliga.
Ja, das stimmt, da waren aber andere Turbulenzen. Ich weiß gar nicht, ob das dann so ideal gewesen ist, weil man hat jetzt etwas, was man in der zweiten Liga nicht hatte, sondern man hat einen richtigen, trotzdem extrem positive, so wie Aufstiegsgefühle jetzt, wenn man einfach von oben lacht, man hat Erfolgserlebnisse, 8 Spiele, keine Niederlage und so weiter. Und deswegen ist es schon alles sehr positiv zu bewerten. Und Salzburg ist, man hat zumindest gesehen, wie Blau-Weiß Linz das gemacht hat und vielleicht kann man auch daraus den einen oder anderen Schluss ziehen.
Und ich möchte auch mal sagen, Austria Salzburg braucht eine Heimat. Die haben ja schon lang dieses Thema.
Gespielt wird in Grödig, wohlgemerkt.
Genau, also da gibt es ja, das ist ja ein großes Thema gewesen, da hätte es ja so ein Projekt geben sollen mit Wohnung und wie auch immer und das ist dann doch nichts geworden. Und also das ist ihnen auf jeden Fall zu wünschen, dass sie da endlich eine Heimat mal finden. Und
da ist es ja so, dass die Baugründe oder da, wo Stadion steht und auch dieser Kunstrasenplatz daneben, wo viele Jugendspiele ausgetragen werden, das sind Gründe, die der Brauerei Stiegel gehören und die wollen dort irgendwann was hinbauen und da müsste halt die Fantribüne weg und auch Teile vom Kunstrasen weg. Das heißt, Teile vom Kunstrasen weg, du kannst natürlich nicht mehr aufs Großfeld spielen. Scheint jetzt aber irgendwie doch geregelt zu werden, dass das bleiben darf, was ich mitbekommen habe. Es hat dann Versuche gegeben, ein Stadion in der Stadt in Salzburg zu bauen, quasi mit einem Immobilien...
Ja, das war die Geschichte mit den Wohnungen dazu.
Das wurde abgeblasen von der Stadt. Wirklich raus aus Salzburg möchte man nicht. Grödig ist ja indirekt ein bisschen Red Bull-Heimat. Also die spielen dort die Youth League-Spiele, hin und wieder auch Liefering-Spiele, wenn die Red Bull-Arena zu viel belastet wurde oder keine Ahnung warum. Auch die Rasenheizung wurde einst von Red Bull Salzburg in Grödig bezahlt. Das war eine Bundesliga-Auflage und dadurch hat auch Salzburg diese Art Kooperation der Spielstätte. Aber ich bin wirklich gespannt auf dieses Spiel und ich gebe es zu.
Bist du jetzt dort?
Nein.
Achso, du wolltest aber vielleicht, oder?
Ja, es hätte mir gut gepasst.
Matthias, schön, dass du nur da bist. Könntest du vielleicht für uns hinfahren?
Nein. Ja, und ich bin ein großer Fan. Also Fan ist vielleicht übertrieben, aber ich mag Grödig. Ich mag den Untersberg. Ich mag das Logo vom SV Grödig. Da werde ich immer... kriege ich immer sehr viel Hass dafür. Aber ich mag das sehr gerne mit den Bergen zu. Ich finde das sehr toll. Ich finde es eines der schönsten Logos in Österreich. Wohlgemerkt.
Das merkt man wieder, dass Fabio Schaub genau da groß geworden ist, wie Grödig zufälligerweise in der Bundesliga war.
Grödiger
Fußballromantik.
Ich finde zum Beispiel das FC Grad kein Logo überhaupt nicht schön und die waren auch in meiner Jugend.
Aber wirklich nicht schön, das stimmt.
Es ist wirklich
ganz schön, dieser.
Und was noch dazu kommt. Im Fernsehen schaut das Stadion wirklich toll aus. Da denkt man sich, wie ein kleines Schmuckkästchen. Und wenn man dann dort ist, genau da, wo die Kameras stehen, ist halt nichts. Dann sieht man es auf die Autobahn wunderschön oder und auf den Untersberg. Also, ich gebe es zu, ich finde Grödig schon sehr, wie du sagen würdest, sehr charmant.
Mhm, sehr charmant. Auch sehr charmant war der Lola 1 Artikel, wo ein Austria Salzburg-Fan namens Christoph zu Wort kam, der folgendes Zitat geliefert hat: Ich bin mir nicht sicher, ob jeder, der als Konstruktkunde ins Stadion geht, wieder als Konstruktkunde rauskommt, sondern das Stadion vielleicht als Austria Salzburg-Fan verlässt. Die Austria Salzburg-Fans haben sich auf jeden Fall sehr viel vorgenommen. Sie möchten nicht nur vielleicht sogar tatsächlich RB-Fans überzeugen, dass sie das bessere Produkt anbieten, wobei sie das nie Produkt nennen
würden. Wollte ich gerade sagen.
sondern sie wollen auch natürlich für ein faires und vor allem zwischenfallfreies, wie nennt man das, also sicheres, also es soll halt nichts passieren.
So ist nichts es da, weil keine Ausschreitungen.
Ausschreitungen nennt man das. Ja. Ich wollte das gar nicht in den Mund nehmen, verstehst du?
Wenn die Austria Salzburg, wenn Austria Salzburg, der Verein, sportlich den perfekten Zeitpunkt hat, um so ein Duell zu haben, könnte man auch sagen, dass die kleine, wo wir schon geredet haben, diese kleine Red Bull-Ultraszene, die hätte es vor ein paar Jahren auch noch nicht gegeben, vielleicht jetzt auch endlich da ist und deswegen...
Du meinst hohe Wahrscheinlichkeit, dass es richtig clasht. Wie einst Millwall gegen West Ham.
Na bitte. Das sind Vergleiche, die sind nicht angebracht.
Das ist richtig. Ja.
Nein, wir hoffen natürlich auf ein spannendes Fußballspiel.
Aber wenn es wirklich jetzt
wäre natürlich
wenn es drei Situation. Erlebnisorientierte Fans gibt bei RB Salzburg, dann wären die natürlich an diesem Spieltag besonders motiviert.
Ja. Ja, wie gesagt, ich kann mir das alles noch gar nicht so vorstellen. Freue mich auf alle Fälle auf diese Begegnung.
Da war ja wirklich vor kurzem diese Geschichte, wo der Rapid-Fan versucht hat,
ja, ich weiß. Die Wäsche zu schlagen. Haben wir geredet, ja, haben wir darüber geredet. Naja, war gut. Ich eigentlich sogar im Stadion.
Ah ja, stimmt, ja. Ja. Der Rapid-Fan, oder warst du's?
Es war nicht ich, nein. Zu deiner Überraschung vielleicht. Ja.
Und dann auf einmal die Wäsche vorzogen.
Ja, wenn wir schon ganz kurz dabei sind, ich weiß, wir sind zeitlich ziemlich eng, aber es ist zu erwähnen, Rapid gegen Sturm hatte wieder so einen Charakter wie vor ein paar Jahren. War ein bisschen abgeflacht, weil doch Sturm relativ souverän gefühlt immer agiert hat. Und in der Partie war Rapid die bessere Mannschaft dann. Und auch Christian Ilzer sagt nach dem Spiel, was man nicht oft hört, er ist halt mit diesem Punkt zufrieden. Vor allem Majulo hat es Tonis Avdija nachgemacht und aus gut 2-3 Metern den Ball nicht in den Maschen verwerten können. Demnach ist es bei einem 1-1 geblieben und glaube ich 17 Minuten Nachspielzeit oder 15 Minuten waren es im Endeffekt.
35 Jahre Ultras Rapid, irgendwie haben wir heute, ein bisschen haben wir heute ein Ultra-Podcast, da hätten wir irgendwie jemanden einladen sollen, der sich da richtig auskennt, aber auf jeden Fall deswegen ein besonders tolles Feuerwerk.
Hey, wir reden immer über die Sachen und dann kommt immer der Querschuss von dir mit der Bengale. Das ist ja das.
Immer diese Feuerwerkskörper von Wagner.
Ja. Yeah.
Bürotechnik ist allerdings noch immer kein Verbrechen.
Ja. Yeah. Aber damit wir zeigen, dass wir wirklich kein Ultra-Podcast sind.
Und jetzt Werbung, damit sich DBLDW nicht von Insignia kaufen lassen muss.
Danke, Fabi, für die wahrscheinlich schönste Überleitung zur Werbung, die wir je hatten. Das war großartig, weil jetzt haben alle Ultras uns endgültig wieder verlassen. Außer sie sind so spielsüchtig wie wir. So, wir hatten letzte Woche wieder das Vergnügen mit dem Admiral Bundesliga Sixpack und mit großer Überraschung haben wir Salzburg gegen Blau-Weiß Linz nicht erraten, sondern haben gedacht, dass Salzburg 13-0 gewinnt. Auch haben wir, na gut, Klagenfurt los, dann haben wir zumindest die Tendenz richtig gehabt, aber wir haben ein Tor zu wenig. Das bei WRC-Sieg haben wir auch nicht erraten, haben wir X gehabt, LASK hat man Sieg gehabt, war dann nur ein Unentschieden. Altach haben wir auch keinen Sieg zugetraut, wir dachten an einen Unentschieden und wir dachten an einen Sturmsieg und das wurde aber ein X.
Bei die Austria muss man fairerweise sagen, wirklich, die sind halt, hast Scheiße im Fuß, sagt man, oder? Und das war da tatsächlich wieder zu merken, weil 2 Elfmeter nicht bekommen, ein, zwei strittige Entscheidungen und dann knapp verloren. Ja.
Ja, das ist richtig.
So.
Aber wir müssen leider bei RZ Bellets WRC gegen den LASK anfangen und ja, diese
bevor,
Woche.
Bevor wir anfangen, sollten wir sagen, wo? Bei Admiral Bundesliga.
Admiral-Bundesliga.at/Sixpack macht mit, die wahrscheinlich beste Eingabemaske seit es Eingabemasken online gibt.
Und der Jackpot ist diese Woche bei?
Völlig überraschend, 1 Million Euro.
Genau so ist es. Man kann natürlich auch zusätzliche Goodies gewinnen. Jahresabo von Sky, VIP-Tickets, Matchbälle, Gastro-Packages, Trikots und sonstige Wettguthaben oder sogar 5.000 Euro in Cash. Also man muss gar nicht alles richtig haben, um ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Und das alles völlig kostenlos.
Am Samstag beginnt es mit WRC gegen LASK und ich sage, der WRC gewinnt 3-2. Jetzt bist du dran. Blau-Weiß Linz gegen Austria Klagenfurt.
Ich glaube, ich sollte irgendwann mal auf Blau-Weiß Linz auch tippen. Ist gar nicht böse gemeint, aber ich glaube einfach nach diesem Erfolgserlebnis sind sie zu arrogant und Peter Backholt nutzt das aus 1-2.
Tja, Wahnsinn. Dann haben wir Lustenau gegen Salzburg. Ich tippe auf ein 1-4. Rehabilitiert. Dann gibt es Sturm gegen WSG Tirol.
Wieder ein knackiges 2-0.
Ein knackiges 2-0. Dann haben wir noch Hartberg gegen Altach. Da bin ich dran und sage, es wird ein knackiges 3-1.
Weil ich hätte auf 2-0 wieder tippt.
Siehst du? Und dann haben wir noch das große Wiener Derby. Müssen wir nicht sagen, was ausgeht. Es wird natürlich ein 1-1.
Tatsächlich, yes.
Ja, danke schön. Übrigens, aber das ist ja, wegen, wie du Austria vorher gesagt hast, das mache ich jetzt in den Blockern oder zu. Die spielen im Cup ja gegen St. Anna Eigen. St. Anna am Eigen, das ist ja ein Konkurrent von SC Bauerbikes
White.
Das passt extrem gut zur Werbung, obwohl die uns kein Geld zahlen. Und das ist schon, also jetzt können die dort natürlich Selbstvertrauen tanken oder sich komplett fertig machen, wenn sie im Cup jetzt vielleicht dann noch rausgehen. Und dann kommt das Derby und genau im Derby haben sie eigentlich immer gut ausgeschaut in den letzten Jahren, kann man fast sagen. Und ich habe aber so das Gefühl, es könnte jetzt endlich soweit sein, dass Rapid wieder mal ein Derby gewinnt.
Ja, ich antworte gleich darauf. Ich finde nur davor.
Werbung Ende.
Sollte man auch sagen. Jetzt ist mir entfallen.
Das dass Austria und Rapid aufeinandertreffen. Ja. Die Austria spielt zu Hause. Genau.
Jürgen Werner hat auf Sky in einer wunderschönen Reportage auch gesagt, eine Trainerentlassung oder ein Trainerwechsel ist nie eine finanzielle Frage. Das heißt, egal wie die Austria finanziell dastehen sollte, wenn sie das Gefühl haben, dass der Trainer nicht mehr passt, dann werden sie ihn auch entlassen oder austauschen. Man muss aber dazu sagen, dass sie noch voll an ihn glauben, dass sie voll zufrieden sind mit der Arbeit von einem Wimmer und ich finde auch, dass die Austria wieder ein gutes Gesicht gezeigt hat am Wochenende. Im Endeffekt stehen aber 0 Punkte da und man ist 3 Punkte hinter Blau-Weiß Linz. Man ist mitten im Abstiegskampf, wenn man das so früh beurteilen kann, will. Also man ist beispielsweise 5 Punkte hinter dem 8-Platzierten, das der WRC aktuell ist. Es sind einfach Zeiten, wo die Austria wirklich auch ganz pragmatisch auf die Punkte dann schauen muss. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass die Mannschaft da schon noch rauskommen wird.
Ja, Golovic hat ja gemeint, der Austria-Präsident, dass es eben finanziell eben kein Thema ist, einen Trainer zu wechseln. Und deswegen auch interessant, diese Information von Jürgen Werner. Genau, bitte orakele mich.
Sind wir schon wieder so weit, oder wie?
Ja, bitte, bitte.
Na gut. Wo ist das da? Jetzt gehen wieder nur Tormänner am Anfang, die ich erwähne.
Ja, bitte.
Okay.
Das DBLDW Orakel.
Zusammengespielt mit Heinz Lindner. Mit Jörg Siebenhandel. Und mit Patrick Benz. Mit Andreas Schranz. Aber auch mit Max Engel. Und Alexander Walke.
Was?
Auch zusammengespielt mit Thomas Vollenhofer. Nehmen wir ein paar andere Spieler auch noch. Zum Beispiel mit Philipp Wippel. Oder Dominik Hassler, Lukas Schubert und Thomas Salomon. Luca Meisel und Robert Lubicic. Alexander Sorge, Philipp Erhardt, Christopher Dibon,
Sandro Ingolic
und Thanos Petzos.
Aha.
Uroš Matić und Christian Klemm. Ernst Öbster und Peter Schul. Michi Berger und Daniel Materna. Romano Schmidt und Jürgen Säumel. Munas Dabur.
Reinhard Ranftl.
Edom Wonji. Marc Janko und
Stefan
Marcel
Stangl.
Savica. Ja, sehr stark, bravo. Ja. Stefan Stangl ist...
Das, Stefan Stangl, muss ich dazu sagen, ist halt echt bitter, weil der mit jedem zusammengespielt hat. Der war bei der Austria, der war bei Rapid, der war bei Salzburg, der war bei Sturm, der war bei Wiener Neustadt.
Es gibt nur zwei...
Der war bei Ankara Gücü oder so.
Es gibt nur zwei Spieler, Türkgücü,
Entschuldigung.
Es gibt nur zwei Spieler, die tatsächlich für Salzburg, Austria, Rapid und Sturm gespielt haben.
Nur zwei, warte kurz. Wer war der andere? Roman Wallner?
Ja, so ist es. Sehr schön. Und einen National, einen ÖFB-Team-Einsatz hatte er. Es war eine 0-1-Niederlage am 12. November gegen Irland. Ja, er wurde nicht eingewechselt, ist aber da auf der Bank gesessen.
Ist er jetzt Privatier mittlerweile?
Ist laut Transfermarkt bei Muckendorf, Muckendorf-Zeiselmauer, im Einsatz, aber so richtig im Einsatz ist er nicht. Ich habe so die leise Vermutung, dass es da doch irgendwas anderes dahinter steckt, dass er da vielleicht, wenn man Gefallen tut und sagt, okay, ich gehe dorthin. Er ist dann nämlich in die zum Tabellenfünften der Gruppe Nord-Nordwest in der niederösterreichischen sechsten Spielstufe gegangen. Unter anderem ist dort auch Thomas Simkovic zum Beispiel.
Du aber, na gut, vielleicht um die Geld. Aber du, Stefan Stangl ist jetzt noch nicht der Älteste, oder?
Was ist 31 das für Jahre. Und ja, weiß nicht, ob der jetzt noch vorhat, groß zu spielen. Auch beim SV Horn war er natürlich.
Ah, starbasiert ist, ja.
Ja, eine spannende Karriere. Bei Salzburg einer von vielen, der an Andreas Ulmer gescheitert ist, kann man so sagen. Ja,
ja, auch einer der letzten von den innerhalb Österreichs verpflichteten aussichtsreichen Spielern, muss man auch dazu sagen. Spannend. Kann mich erinnern, wie Stefan Stangl als junger Jugendspieler bei Sturm Graz im Gespräch war für die erste Mannschaft. Und dann aber ein gewisser Peter Hyballa, der dafür bekannt ist, alle zwei Wochen bei seinen Vereinen rauszufliegen, weil er menschlich nicht ganz auf der Höhe ist immer, gemeint hat, er hat mir nicht genug angeboten. Und dann ist er über Wiener Neustadt und Rapid eben tatsächlich groß geworden. Er war bei Rapid dann richtig gut, war bei Salzburg.
Ja,
war
sensationell, ja.
Kurz okay, aber dann relativ schnell kaum Spielzeit. Und bei der Austria war er eigentlich schon nur mehr ein Schatten seiner selbst.
Vollkommen richtig.
So, Fußball passiert eben auch im Kopf.
Zwar Liga 2-Front.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr zu den zwei Liga 2-Fragen, weil ich diesmal sehr viel vorbereitet habe und eigentlich die ganzen Fragen schon selbst beantworten kann, beziehungsweise die Fragen so lange sind, dass sie schon Geschichten erzählen. Es geht in der ersten Geschichte oder in der ersten Frage um Marcel Ritzmeier. Marcel Ritzmeier, den ich damals als junger Debütant bei PSV Eindhoven gesehen habe, als er in einer B-Mannschaft in St. Pölten Europacup gespielt hat. Marcel Ritzmeier ist jetzt zurückgekehrt nach St. Pölten, nach Österreich und hat bereits 7 Einsätze von Beginn an hinter sich gebracht, 2 Assists, war eine Stütze des St. Pöltener Spiels und jetzt ein Kreuzbandriss. Ist das jetzt sehr schmerzvoll, lieber Fabio, oder ist es so, wie die niederösterreichischen Nachrichten schreiben, vielleicht gar nicht so dramatisch, weil nämlich mit Stefan Nutz ein Spieler da ist, der bereits Teile des Trainings mitmachen kann und in der Länderspielpause aufs Feld zurückkehrte. Der Trainer Helm meint zuversichtlich, wenn alles optimal verläuft, könnte Nutz noch im Herbst ein Thema werden. Außerdem sagten die niederösterreichischen Nachrichten, es gibt Dean Barlow, Kevin Monciallo, Rio Nita, Daniel Schütz, Benedikt Schaner, dessen Wechselabsichten nicht von Erfolg gekrönt wurden und der leider noch weiterhin für ihn bleiben muss. Und Max Tendera gibt es durchaus Optionen auf der 10.
Ja, die Optionen hast du gerade gesagt, die da möglich wären. Von dem her ist es vielleicht leichter zu setzen als für andere Vereine. Ich glaube schon, dass für St. Pölten trotzdem wehtut. Ich weiß auch nicht, wann Stefan Nutz dann wirklich Teil der Startelf wieder sein kann, ja, weil am Trainingsplatz zu stehen und zu trainieren ist doch ein Unterschied. Wird ihnen schon wehtun und natürlich nicht einfach dann für St. Pölten ihn zu ersetzen, gerade mit seiner Erfahrung, auch sehr wesentlich, glaube ich, im Training, in der Kabine, weil er schon viel erlebt und gesehen hat und ja, ist, glaube ich, nie lustig und ihm natürlich gute Besserung.
Fabio, es wird dich eher freuen, der GAK. Er marschiert. Ein Faktor ist Daniel Maderna.
Warum wird es mich eher freuen? Es freut mich, ja.
Es freut dich, der GAK, er marschiert. Ein Faktor ist Daniel Maderna. 6 Tore in 8 Spielen. Torschützenliste ist er in der zweiten Liga, führt er an. Der 27-jährige bullige Angreifer weiß, wo das Tor steht, das ist schon länger bekannt. Aber hättest du erwartet, dass er die gewünschte Verstärkung ist und erinnert er auch dich, so wie mich, an einen ehemaligen GAK-Goalgetter aus Drittliga-Zeiten, nämlich an Daniel Brauneis? Hashtag optische Ähnlichkeit.
Boah, optisch finde ich es nicht ähnlich.
Eigentlich spielerischer vom Typ gar her. Nicht. Zu Brecher, Torabschluss stark und zur Gerät, so. Okay, dann habe ich
Stürmer Verkehr. Und beide braunhaarig, ja.
Siehst du? Und beide Braunes, heißen Daniel im Vornamen, Braunes hallo.
Spielt aktuell in der Unterliga Mitte bei Krambach.
Großartig, das wollte ich nämlich auch noch nacherzählen.
Ja,
jetzt 5 Tore in 7 Spielen.
Auf jeden Fall. Ja, es hat die Erwartungen mindestens erfüllt bis übertroffen, aber es hat jeder erwartet, dass er Tore macht, deswegen wurde er geholt. In seinem ganzen Auftreten macht er das sensationell gut. Ja, kann man nichts hinzufügen.
Aber ist er nicht damit Kreuzbandriss gekommen?
Nein, gekommen nicht, aber er hat einen Kreuzbandriss in Belgien erlitten, deswegen auch wenig gespielt. Hätte er den nicht gehabt, hätte es wahrscheinlich auch einige andere Adressen gegeben, eine Stufe höher in Österreich Spielklassen, wo der eine oder andere Verein sagt, ja, den holen wir zurück. Der war ja auch am Ende bei Altach sehr gut, der war in der zweiten Liga gut. Ja, echt eine tolle Entwicklung genommen und der spielt aktuell, als hätte er nie eine Verletzung gehabt, das muss man schon sagen. Er selbst meint, ja, da geht schon noch ein bisschen was, also ich kommt gerade erst in Fahrt, so in die Richtung. Er wird gut bedient, aber er macht es ja noch sensationell. Also wie er den Körper einsetzt, wie er die Bälle sichert und natürlich erst mit dem Kopf gut, aber auch, wie du es richtig gesagt hast, im 16er macht einfach die Tore und dann ist es genau das, was man auf dieser Position braucht. Und dann reicht es halt auch gegen vielleicht kein optischer Leckerbissen gegen Liefering, aber wo man genau das Richtige macht und nicht immer das Schönste, sondern das Richtige. Und das Richtige ist, wie gewinne ich die Spiele. Und ja, das hat er sehr gut gemacht und war dann auch unterm Strich verdient. Und das finde ich auch natürlich super.
Ja, tatsächlich hat nicht Christoph Lengle uns in Altach damals erzählt, dass Moderna so eine Erfolgsgeschichte war aus Transfersicht, weil sie dafür auch Ablöse kassiert haben. Oder bilde ich mir das gerade ein?
Kann ich jetzt so nicht mehr wiedergeben. Aber er war auf alle Fälle eine Erfolgsgeschichte, weil er wichtige Tore gemacht hat in einer entscheidenden Phase der Saison. Das ist schon noch. Ich war auch unter anderem im Stadion in St. Pölten in der NV-Arena, als er aus gefühlt 35 Metern den Ball sensationell über den Torhüter ins Tor versenkte. Also der Mann hat schon richtig Qualität, dass man nicht nur erst seit ein paar Wochen sieht. Ja. Die Frage, wenn man nur ist, er nach der Verletzung wieder auf dem Level und auf dem ist er allemal. Also egal ob mit oder ohne GRK, ich glaube, der spielt nächstes Jahr wieder Bundesliga. Das kann man sagen.
Schön. Ablösemodalitäten habe ich jetzt nur gefunden, wurde damals Stilschwein vereinbart. Aber mir
ist vermutlich Geld geflossen.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Lengle gemeint hat, dass das ein sehr positiver Transfer war. Es wären wahrscheinlich nur ein paar hunderttausend Euro gewesen sein, aber das sieht man auch schon, was natürlich für sogenannte kleinere Vereine Transfers outgoing auch nur mit ein paar hunderttausend Euro bedeuten. Ja, so, was ich noch im Auto jetzt erklären wollte, ist, dass Lars Söndergaard noch immer ohne neuen Job ist, weil das habe ich mittlerweile recherchiert. Er war tatsächlich 6 Jahre lang Teamcoach im Frauennationalteam in Dänemark, kennt also jetzt beide Seiten, sowohl von der Frauen- als auch von der Herrenseite, und hat in einem Interview auch erklärt, dass es fulminant war, wie in den letzten Jahren der Frauenfußball emporgestiegen ist und wie er immer beliebter geworden ist und immer beliebter wird. So, sonst habe ich für dieses Outro tatsächlich einmal völlig überraschend nichts vorbereitet. Du etwa noch?
Muss ich nachschauen? Ich glaube nicht.
Also weißt du, was schön war?
Die Kappertin können wir noch...
Aber weißt du, was schön war? Darf ich nur kurz sagen? Ja. Also angesprochen auf das Feuerwerk von Ultras Rapid zum 35-Jahr-Jubiläum hat Zoran Barisic auf Sky Nachfrage gemeint, ich brauche das ja nicht. Ich weiß nicht, ob es organisiert oder genehmigt war. Ich weiß es nicht. Aber nicht einmal zu Silvester schieße ich mit irgendwas herum. Also ich brauche es nicht. Finde ich sehr schön.
Gefällt mir auch. Wir haben noch ein paar Fragen bekommen.
Vor allem, ich finde jetzt ganz ernsthaft, also ich finde es tatsächlich mutig, das auch zu sagen, weil es ist oft so, wenn man auf Fansachen angesprochen wird als Verantwortliche, dass man sich nicht wirklich traut.
Wir haben zum Beispiel eine Frage bekommen.
Bitte.
Eure Meinung zu Pyro allgemein,
ja, beziehungsweise
zu den letzten Aktionen von Sturm und Rapid. Kurz, machst du im kurz,
naja, was soll ich dazu sagen? Ich brauche das ja nicht.
Also dein
nein, ich finde es schon... ganz ehrlich, wenn ich... es ist natürlich schon schön, aber wenn ich zum Beispiel sehr selten in einer Kurve stehe, dann nervt es mich total.
Ja, aber dann bist du selber schuld.
Ja, mache ich ja eh selten. Ja. Und,
genauso beschwerst du auch das Fahnen.
Ja, entsetzlicher sieht man ja nichts. Genau. Warum macht man das?
So, dann nächste Frage. Wo versteckt sich Marco Ragusch?
Ja, das ist echt eine gute Frage. Also es gibt da ja durchaus, Ideen bei uns im Hintergrund. Und bald.
Warum wird bei Sturm Fusseini forciert?
Ja, das ist ganz einfach. Das ist, weil Sidi Chatta verletzt ist, will Christian Itzer das Element Speed haben.
Ja, sehe ich ganz
gleich. Ich glaube, ungefähr so hat er das wirklich mal.
Sehe ich auch ganz
gleich. Ungefähr so hat er das mal bezeichnet.
Ist sicher der Grund. Er will immer einen schnellen Spieler und der ist sehr schnell.
Was natürlich bitter ist für Brandy Scherer, wenn man schon.
Ja. Ja, stimmt. Aber übrigens, man muss schon sagen, Brandy Scherer hat auch über 1 Million Euro für Sturm Graz gekostet, der noch nicht so
ein. Das hat Lustenau zum Beispiel sehr gefreut, weil wir gerade bei Vorarlberger waren und Geld. Und übrigens schön, was mir ein bisschen untergeht, Elias Havel hat wirklich auch toll gespielt gegen Liverpool. Also das gefällt mir wirklich, wie der Bursche sich entwickelt. Und da haben wir ja auch eine, genau, da sind wir wieder im Element Speed. Und da haben wir ja auch eine Fanfrage. Da hat ja jemand am Anfang der Saison gemeint, mark my words oder so irgendwie.
Elias Havel
ist der, und muss man sagen, der junge Mann hat, wer auch immer du warst, melde dich, du hattest recht. Nein, aber der hat wirklich.
Und der Seidel macht es auch nicht so schlecht. Also, ja. Ist Hans nun inoffizieller Bürgermeister, die RBBWL-Sensation inklusive Vorschau aufs Derby? Das haben wir, glaube ich, besprochen.
Achso, ja, ich hätte gern von Hans Bürger, Richard Durkovic, ich hätte gern von allen, Haderer oder wie der heißt, der Karikaturist, ich hätte gern von allen bekannten, famous Blau-Weiß-Linz-Fans, hätte ich gern so ein kurzes Statement gehabt, wie sie sich fühlen, also wie geil geht's dir eigentlich gerade. Es muss man sich mal vorstellen, jetzt sind der Aufstieg schon so großartig, dann kriegst du dieses neue Stadion und dann schlägst du
auswärts.
Red Bull Salzburg auswärts. Ich meine, das ist irre.
So, eine Frage nehme ich noch, es sind noch ein paar, aber die geht sich noch aus. Warum schafft es Sturm nicht gegen Rapid zu siegen? Ja. Peter.
Ich war ja nicht im Stadion und habe das Spiel auch nicht ganz gesehen, aber mir wurde von einem sehr guten Freund und treuen DBLDW-Hörer übermittelt. Ja,
bist du ein entfernter Bekannter?
Nein.
Das heißt Geschäftspartner.
Geschäftspartner, pardon. Wir sind ja hauptberuflich Podcaster und der hat gemeint, Sturm war physisch am Ende. Immer einen Schritt zu spät.
Der Rapid hat halt diese Doppelbelastung oder Dreifachbelastung nicht. Kann man vielleicht auch als positiv sehen und ja. Wobei da fehlen ja auch ziemliche Stützen, muss man sagen.
Aber was halt ist, ich meine jetzt egal ob Sturm oder LASK, also die schauen nicht so gut aus, aber die punkten halt wirklich ziemlich viel. Aber wenn jetzt natürlich dann vielleicht dieses Wochenende auch ein Unentschieden dabei ist, aber es ist halt auch ein Wochenende, Achtung, Rapid-Fans weghören, es passiert halt einmal als Top-Mannschaft in Österreich, dass man gegen die Kleinen ausrutscht. Nein, der war nicht so, nein, das ist nicht lustig. Rapid ist natürlich kein Kleiner.
Ja, jetzt hast du einen schönen Seitenhieb noch gegeben.
Ja, schon schön.
Als der Max. Im Endeffekt war Rapid an dem Spieltag, muss man sagen, sehr gut. Aber es erinnert schon, erinnert schon auch an die Partie gegen den LASK, wo man halt auch gefühlt gewonnen hat, aber auch nur einen Punkt mitgenommen hat.
Aber reden
dann
wir das?
Dann ist es irgendwann
aber schwierig. Reden wir das? Das hätte ich mir aufgeschrieben, also so wie auch die Austria, die ja den schlechtesten Start seit 17 Jahren hat in der Bundesliga. Aber reden wir das nächste Mal vielleicht, das passt dir gut mit dem Derby dann, können wir ja nächstes Mal drüber reden, dass die Wiener, also haben wir letztes Mal schon kurz angesprochen, sie sterben halt in Schönheit. Und das ist dann schon am Ende des Tages die Frage, ob es nicht eine Qualitätsfrage ist.
Abschließend.
Es gibt kein Glück und Pech, sagt Fabio Schaub
das stimmt,
immer.
Richtig. Das stimmt. Abschließend.
Du, warum es nennst du hier nicht Fabio S. Schaub?
19.09.2010.
Da gibt er keine Antwort. Habt ihr das Fabio S. Schaub. Das ist die Frage, wer jetzt noch dran
das
ist.
War die zweite.
Was ist eigentlich der zweite Vorname von Fabio Schaub?
Das war.
Wer das beantworten kann, kriegt da Sondergimmick von mir. info@diebesteligaderwelt.com. Bitte beantwortet mir die Frage, wie ist der zweite Vorname von Fabio Schaub?
So. Wir haben ja gesagt, dass
jeder Teilnehmer, der recht hat, gewinnt.
Dass Blau-Weiß-Linz 3-1 im Cup damals gegen Salzburg gewonnen hat. Und ich habe dann nachgeschaut, was waren denn noch so für Partien? Da waren super Partien dabei. Kapfenberg-Gradkorn zum Beispiel oder Voitsberg-Wiener, Bahndorf-Sturm. Sehr schön. Und auch Austria-Wien 2 gegen Rapid-Wien. Und Rapid-Wien hat erst im Elfmeterschießen mit 5-4 gewonnen.
Sie hören Fabio S. Schaub. Zieht die aktuelle Runde künstlich in die Länge.
Na, das wollte ich noch erwähnen. So, du kannst dich jetzt verabschieden und dann passt's.
Guten Tag.
Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.